You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Willkommen zur 250. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es wie angekündigt das Power-Ranking der Western Conference. Gestern habe ich alleine den Osten durchgeballert in 45 Minuten, 15 Teams. Heute gibt es die 15 Teams im Westen zusammen mit einem Gast, mit dem ich letztes Mal schon den Osten durchgenommen habe, vor 2,5 Wochen. Und es ist wieder der Tobi Bühner. Hey Tobi.
Hey Jonathan.
Ja, heute machen wir mal die andere Conference. Ich denke, das ist ganz cool so. Dann kennen die Hörer so einmal meine Takes und so 2-3 Wochen bespreche ich die Takes dann mit jemand anderem, beziehungsweise guckt dann da mal jemand drüber und eventuell ergibt sich ja hier oder da eine Diskussion. Vor allem finde ich, in der Western Conference ist aktuell relativ schwer, die Teams so durchzuranken. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so der mittlere Bereich zwischen 7 und 11 fiel mir extrem schwierig.
Ja. Genau, also ich glaube, ich würde es fast noch irgendwie ausweiten, so zwischen 5 und 10, 11, sowas. Das gucken wir uns dann gleich genauer an. Die heutige Folge wird von Stella Maps präsentiert. Da gibt es nachher noch einen kurzen Spot zu. Denn Jungs, in einer guten Woche ist schon Valentinstag oder auch Mädels, die paar, die hier zuhören. Vielleicht brauchen die auch ein Geschenk zum Valentinstag. Und wenn ihr da noch nichts habt, ist es ja gerade auch schwierig, einfach rauszugehen und was zu kaufen, dann ist Stella Maps vielleicht was für euch. Ich habe da schon einmal Werbung für gemacht. Das war kurz vor Weihnachten. Das lief ganz gut. Das hat offensichtlich der ein oder andere sich dann als Weihnachtsgeschenk für seinen Partner zugelegt und jetzt ist da eventuell wieder eine gute Gelegenheit. Ja, ich würde sagen, wir fangen wieder von unten an und arbeiten uns von 15 bis 1 vor. Ich hau immer die Basics raus, also wo das Team jetzt gerade steht, von der Bilanz her in der Tabelle, wie es abgeschnitten hat seit dem letzten Power Ranking zur Western Conference. Das habe ich damals am Sonntag vor, ja, jetzt knapp 3 Wochen eigentlich schon rausgehauen gehabt. Und dann eben, wo die Teams stehen, am offensiven und defensiven Ende. Da beziehe ich mich immer auf Offensive und Defensive Efficiency laut Cleaning the Glass und das daraus entstehende Point Differential bzw. Net Rating. Ich nenne das hier im Pod dann normalerweise immer Offensive Rating, Defensive Rating und Net Rating. Ganz einfach. Und dann gibt es immer noch ein paar Infos, wie es gerade aussieht im Lazarett des jeweiligen Teams. Gibt es da Ausfälle, Verletzungen, Covid, Quarantäne und solche Geschichten. Und meistens habe ich mir auch den Spielplan angeschaut und dann bin ich mal gespannt, was der Tobi immer noch so zum Team zu erzählen hat und wo er das Team jeweils so sieht. Auf Platz 15, da habe ich immer noch die Minnesota Timberwolves. Die stehen bei 5 und 16 mittlerweile. Das ist natürlich auch der letzte Platz im Westen aktuell. Nur 2-mal gewonnen seit dem letzten Power Ranking, 8-mal verloren. Auch immer noch das schlechteste Netrating der Liga, aber nur noch mit minus 10,1. In Anführungsstrichen nur noch normal schlecht. Letztes Mal standen sie noch bei über minus 13. Sie haben immer noch die schlechteste Offense der Liga, Platz 24 in der Defense, auch weil man über die letzten 2 Wochen immerhin durchschnittlich verteidigt hat. Aber der Spielplan war jetzt nicht besonders hart, ehrlich gesagt. Die beiden Siege kamen gegen Cleveland und die New Orleans Pelicans. Alles natürlich weiterhin ohne Karl Anthony Towns und Juancho Hernan Gomez. Die fehlen noch nach Covid-Erkrankung bzw. Quarantäne. Ansonsten ist gerade noch Jared Culver mit einer Knöchelverletzung Day-to-Day. Nichts allzu Wildes, aber hat jetzt auch nicht mitgespielt zuletzt. Und wo siehst du denn die Wolves? Hast du die auch auf 15?
Tatsächlich nicht. Ich habe die Wolves auf 14. Ich habe noch ein Team schlechter.
Okay, welches denn?
Die Oklahoma City Thunder.
Okay, also du gehst davon aus, dass am Ende der Saison die Thunder noch schlechter als die Wolves dastehen werden?
Ja.
Okay, interessant. Da kommen wir dann gleich zu. Mir ist vorhin noch was aufgefallen bei den Wolves. Also wir machen jetzt erstmal kurz die Wolves fertig, würde ich sagen. Es gibt einen Spieler, der jetzt signifikant Minuten gesehen hat, der einen positiven On-Off-Wert hat im gesamten Team. Hast du eine Ahnung, welcher?
Du nimmst Towns nicht als signifikante Minuten, schätze ich?
Nee, der hat ja nur die 4 Spiele gemacht. Also Hernan Gomez ist auch noch leicht positiv, den habe ich jetzt auch noch rausgelassen.
Jaden McDaniels?
Nee, es ist Jared Culver tatsächlich, der ja auch offensiv echt keine tolle Saison spielt. Da hatte ich mich mit Torben ja schon drüber unterhalten, als wir über die Sophomores gesprochen hatten. Der steht tatsächlich bei plus 6 oder so. Ich habe es gerade nicht mehr vor mir, aber das ist mir vorhin auf jeden Fall ins Auge gesprungen. Fand ich ein bisschen skurril, aber noch skurriler ist eigentlich, dass die Wolves halt sonst überhaupt keinen Spieler haben, der gerade in der Rotation ist, mit dem das Team besser performt, als wenn der Spieler nicht drauf ist. Also manche sind natürlich weniger im negativen Bereich als andere, aber das ist schon heftig. Wie gefallen dir die Wolves so?
Ja, also es sah die letzten Wochen natürlich tatsächlich nicht sehr schön aus. Wobei man auch sagen muss, sie haben sich so ein bisschen gefangen. Also man konnte etwas mehr offensives System sehen, was auch gerade für Anthony Edwards ganz angenehm war, der ab und zu mal ein bisschen mehr Plays für sich gelaufen bekam und nicht mehr ganz so viel irgendwie aus der Isolation oder einfach nur im High-Pick-and-Roll kreieren musste. Was ich aber dazu sagen muss, der größte Teil, warum ich noch ein bisschen Hoffnung für die Timberwolves habe, ist eben Towns, der bisher noch nicht gespielt. Also mit Towns auf dem Feld hatten sie ein Net-Rating von plus 6, waren sehr stark in der Offense und zumindest durchschnittlich in der Defense. Und ich halte das nicht für völlig unhaltbar, wenn er irgendwann wieder spielt. Und man müsste eigentlich davon ausgehen, seine Corona-Erkrankung müsste jetzt demnächst ausgestanden sein, dass er dann für den Rest der Saison auf jeden Fall fitter ist als bisher. Viel weniger fit kann er ja nicht sein. Und ich habe dann halt zumindest ein bisschen Hoffnung, dass sie in den Minuten recht gut sind, in den anderen Minuten vielleicht weiterhin schlecht, aber dass man dann im Schnitt so ein Team ist, das so knapp negativ ist und dann eben sich doch noch zumindest auf den zweitletzten Platz der Conference irgendwie bewegen kann.
Ja, das kann im Idealfall mit Sicherheit noch passieren. Die Frage ist halt, wann kommt Towns zurück? Also Saunders hat jetzt auch gemeint, der will erstmal schauen, dass Towns auch in Form ist. Also der wird jetzt erstmal dann noch eine Weile trainieren, bevor er dann auch tatsächlich wieder spielen kann. Wird jetzt vor jedem Spiel immer einzeln noch dann rausgenommen. Also ich habe den auch in einem Fantasy-Team und hoffe natürlich vor jedem Spiel, dass er wieder spielt. Und dann heißt es immer, spielt heute doch nicht oder spielt morgen auch noch nicht.
Ja, der hat ja irgendwie auch erzählt, er wurde noch von einem Auto angefahren. Mhm, oder
das habe ich auch gehört.
Also
von einem Betrunkenen.
Unglaublich, was dem Mann.
Wie viel Pech kann man haben,
Wirklich abartig.
Ja, aber er ist natürlich, wenn fit, schon ein Spieler, der ein Team alleine auf ein anderes Level hieven kann. Das wäre dann immer noch kein Playoff-Level. Das haben wir auch vor der Saison nicht erwartet und da wussten wir noch nicht, dass er erst verletzt sein würde und dann auch noch an Covid erkranken würde und dann auch irgendwie angefahren wird oder so. Und selbst mit Towns hatten wir die Wolves ja im niedrigsten Tier eingeschätzt. Also ich glaube, ich hatte sie so oder so als zweitschlechtestes Team im Westen.
Ich glaube, wir hatten sie beide als drittschlechtestes.
Oder drittschlechtestes. Mhm. Was hatten wir noch? Sacramento. Ja, genau. Richtig. Ja, genau. Also sie sind halt langsam auch schon so weit hinten, was die Bilanz angeht. Also schon jetzt 11 Niederlagen mehr als Siege, dass also mehr als der zweitschlechteste Platz im Westen wird nicht mehr drin sein. Und die Thunder stehen halt bei 9 und 11. Da können wir gerne jetzt dazukommen. Das ist aktuell noch Platz 12 im Westen. Die haben dreimal gewonnen und fünfmal verloren seit dem letzten Mal. Aber auch ein ziemlich harter Spielplan, wie ich finde. Die drei Siege kamen gegen Portland und Phoenix. Das war jeweils eine ziemlich knappe Geschichte. Und dann noch ein deutlicher gegen Houston. Also alles Teams, die in die Playoffs wollen. Sie haben aber schon das zweitschlechteste Netrating der Liga aktuell. Auch die zweitschlechteste Offense der Liga, das ist noch genauso wie vor knapp 3 Wochen. Die Defense ist mittlerweile nur noch auf Platz 18, das war ja zu Beginn der Saison noch so ein bisschen ihr Steckenpferd, wieso sie da auch überraschend viele Siege geholt haben. Horford spielt jetzt wieder, der hat ja nach der Geburt seines Kindes da einige Spiele pausiert gehabt, auch mehr als üblich, also ich will den Thunder da jetzt nichts unterstellen, aber vielleicht haben sie auch gesagt, hey, mach mal ruhig langsam, nimm dir die Zeit, die Saison haben wir jetzt eh nicht so viel vor hier mit diesem Team. Dafür fällt Hill jetzt bis Anfang März aus, der andere Veteran-Starter bei den Thunder eigentlich, der da noch ein bisschen Stabilität reingebracht hatte zumindest. Der hatte eine OP am Daumen und außerdem sind jetzt gerade noch mit Logan Storr und Shai Gilgeous-Alexander die zwei anderen Starter Day-to-Day mit Knieverletzungen, also nichts Wildes, aber fehlen jetzt halt gerade auch noch. Ansonsten fehlt Ty Jerome immer noch. Der hatte eine Knöchelverletzung. Ich kann jetzt gerade aber auch nicht einschätzen, ob der wirklich nur wegen dieser Knöchelverletzung oder mit dieser Knöchelverletzung nicht spielt, denn bei den Suns letzte Saison hat er sich auch nicht unbedingt als Rotationsspieler aufgetan. Der hat noch kein einziges Spiel gemacht. Ja, denkst du, dass die Thunder einfach relativ hart tanken werden noch und deswegen dann auf dem letzten Platz landen?
Ja, also zum einen ist der Grund dass sie bisher vielleicht gar nicht so gut sind, wie manche Menschen jetzt denken würden, weil sie einfach ihr Netrating wahnsinnig überperformen. Sie haben mehr als 3 Siege mehr geholt, als sie eigentlich nach ihrem Netrating sollten. Das ist mehr als jedes Unteam der Liga.
Ja, und stimmt.
Dann wären sie eben schon relativ in der Nähe der Timberwolves rein von der Sieganzahl her. Ich glaube halt, dass das deutlich mehr Prognosewert für den Rest der Saison hat, als das, was sie jetzt bisher an Siegen gesammelt haben. Weil alles, worin sie irgendwie schlecht sind, also sie sammeln kaum offensive Rebounds, sie kommen kaum an die Freiwurflinie, sie forcieren defensiv kaum Turnover. Das für mich, sind für mich alles irgendwie Dinge, von denen ich auch nicht wirklich erwarte, dass das Team darin besser wird. Klar, die Dreier könnten ein bisschen besser fallen. Also sie haben bisher eine extrem schlechte Quote, eine der 5 schlechtesten der ganzen Liga. Man muss aber auch sagen, das Team hat einfach nicht sehr viel Shooting-Talent. Also das hatten wir ja vor der Saison auch angesprochen. Wenn ich mir so die einzelnen Quoten der Spieler angucke, ist das alles irgendwo im Rahmen dessen, was ich erwartet hätte, außer vielleicht Darius Bazley, der knapp unter 30% ist, und Poku, der bei 18% liegt, ein bisschen wehtut. Ja. Aber ich erwarte eigentlich nicht wirklich, dass das Team da riesige Sprünge nach vorne macht. George Hill, man könnte sich jetzt Böses dabei denken, dass er gerade so zufällig dann so 2-3 Wochen vor der Trade-Deadline wieder zurückkommt. Gerade genug, um zu zeigen, dass er spielen kann, aber nicht um Siege zu beeinflussen. Also ich glaube schon, dass die Thunder nicht wirklich daran interessiert sind, bis Spiele zu gewinnen für den Rest der Saison. Und das wird man halt merken. Und wenn Poku dann irgendwann 25 bis 30 Minuten spielt, dann gewinnst du eben nicht mehr sonderlich viel. Und ich glaube, die Timberwolves haben noch mehr Anreiz, tatsächlich Spiele zu gewinnen. Zum einen, weil sie ihren Pick vielleicht abgeben müssen, aber auch einfach, weil sie langsam mal zeigen müssen, dass es in die richtige Richtung geht, weil sie eben seit vielen Jahren irgendwie da unten drin stehen. Während die Thunder, für die ist das jetzt das erste Jahr, die wissen, dass sie tanken. Das ist für sie nicht sonderlich schlimm, auch mehr oder weniger Spiele abzuschenken.
Ja, das ist noch ein guter Punkt. Die Frage ist dann halt immer, das Tanking kommt ja immer vom Management und Coach Daniort und die Spieler gewinnen halt die Spiele tatsächlich zurzeit zumindest doch und dann halt wie gesagt auch immer wieder knappe Spiele. Das wird Sam Presti wahrscheinlich jetzt nicht gerade abfeiern. Aber ich denke auch so, tendenziell kann es gut sein, dass dann am Ende der Saison die Thunder doch noch hinter die Wolves rutschen, auch weil die Wolves jetzt eben normalerweise nicht unbedingt tanken sollten. Zum einen, damit halt Towns auch Bock hat, da langfristig zu bleiben und zum anderen, klar, der Pick der Wolves ist Top 3 geschützt, aber auch jetzt mit den neuen Lottery-Odds jetzt so schlecht zu sein, dass man sagt, wir maximieren die Chance, dass er dann auch in der Top 3 landet und sie den Pick behalten können, das ist halt auch irgendwie zu unsicher. Das kann dann halt auch relativ leicht in die Hose gehen. Und dann kann es halt gut sein, dass die Warriors den 4. Pick zum Beispiel bekommen dieses Jahr.
Ja, es ist extrem schwer wirklich zu sagen, man muss so unfassbar schlecht sein, weil dann müsste man schon das schlechteste Team der Liga sein, damit das irgendwie ausgeht. Das ist selbst für ein Tanking-Team ein sehr hartes Ziel zu erreichen.
Ja, dafür ist eine Top-3-Protection einfach zu schwach. Ja. Also wenn es jetzt Top 5 wäre oder so, dann wäre das wieder einfacher. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 13. Da habe ich die Sacramento Kings.
Habe ich auch.
Okay, das war das erste Team, wo ich mir schon relativ unsicher war, weil die gerade halt auch bei 10-11 stehen, was gar nicht so schlecht wäre. Im Osten wäre das Platz 6 und im Westen ist es halt Platz 11 und hier jetzt im Power Ranking halt immer noch Platz 13. Die haben 5-mal gewonnen oder 3-mal verloren seit dem letzten Mal, aber halt noch immer das drittschlechteste Netrating im Westen, weil offensiv sind sie zwar auf Platz 9, aber defensiv immer noch auf Platz 30. Auch wenn jetzt über die letzten beiden Wochen sie sowohl offensiv als auch defensiv in der Top 8 sind sogar. Aber wenn man sich den Spielplan mal anschaut, dann sieht man auch recht schnell, der war ziemlich soft. Mit den Clippers und Celtics eigentlich nur 2 gute Gegner und die Celtics waren auch noch Back-to-Back und haben ohne die ganzen Guards gespielt. Das habe ich im gestrigen Pod zur Eastern Conference auch kurz angesprochen. Also waren da auch kein richtig guter Gegner eigentlich. Und von den Clippers wurden die Kings komplett weggeklatscht. Also zudem hat man jetzt gerade überhaupt gar keine Ausfälle und ist halt eines der wenigen Teams in der gesamten Liga, die das von sich behaupten können. Deswegen sehe ich jetzt die letzten 2 Wochen noch nicht als so real an, dass ich mir jetzt dauerhaft Sorgen mache, dass die Kings irgendwie doch noch in die Playoffs kommen oder so.
Ja, das geht mir ähnlich. Mein Hauptproblem ist einfach die Defense, weil sie sind ja nicht nur Letzter, sondern sie sind immer noch mit einem gewissen Abstand Letzter und so ungefähr auf dem Niveau der Washington Wizards vom letzten Jahr, was schon wirklich ziemlich katastrophal ist. Und ich sehe nicht wirklich einen Grund, warum es irgendwie eine Regression an dem Ende geben sollte. Also man kann nicht sich irgendwie die Statistiken angucken und sieht genau, okay, die Gegner treffen gegen sie jetzt irgendwie 43% Dreier oder so, das wird zurückregressieren, sondern sie sind einfach in allen Bereichen irgendwie schlecht. Also jede der Four Factors, also sie forcieren kaum Turnover, die Gegner treffen gegen sie gut, aber auch nicht wie Outlier gut. Sie lassen extrem viele offensive Rebounds zu, sie foulen zu viel. Es ist alles irgendwie so Bottom 5, Bottom 10, aber es ist jetzt nichts Einzelnes, wo ich sagen würde, okay, das wird automatisch irgendwie zurückregressieren und dann sind sie defensiv plötzlich okay. Sondern was eben hauptsächlich auffällt, ist, dass sie eine riesige Lücke im Kader haben und das ist die Backup-Big-Position. Sobald Rishon Holmes vom Feld geht, brechen sie sowohl offensiv als auch defensiv völlig. Also sie sind, ja. Der hat ein On-Off-Rating von plus 20. Ohne ihn haben die Net-Rating von minus 19. Und in der Hälfte der Minuten steht De'Aaron Fox auf dem Feld, dann haben die minus 30er Net-Rating. Und also es ist nicht mal so, dass du irgendwie sagst, okay, das ist halt absolute Bench-Lineups, wo nicht mehr viel auf dem Feld steht, sondern das sind eigentlich größtenteils gute Spieler, nur halt eben ohne einen Big, den man spielen kann. Und so leid es einem da noch ein bisschen tut, Marvin Bagley spielt einige Minuten, dieser als irgendwie als einziger Big, spielt bisher wirklich keine gute Saison. Hassan Whiteside ist bisher auch irgendwie sehr, sehr schlecht. Wird ja auch schon als Buyout-Kandidat gehandelt teilweise und nicht ganz zu Unrecht. Klar ist das irgendwie eine Position, wo man meinen könnte, vielleicht kriegen sie das irgendwie, wenn sie wirklich wollen, gefixt, dass man irgendwie noch so einen Center zum Minimum bekommt. Aber will der wirklich nach Sacramento, wenn er auch bei den Nets spielen kann oder ähnliches? Und also ich sehe da einfach, die Lücken, die ich sehe in dem Kader, sind meiner Meinung nach Dinge, die tatsächlich Probleme sind und nicht einfach irgendwie Outlier, die sich wieder einpendeln werden. Und deswegen glaube ich einfach, dass sie relativ nahe an dem sind, was ihr Netrating gerade darstellt. Und das ist halt kein Team, das wirklich gut ist, sondern eigentlich deutlich schlechter.
Ja, genauso sehe ich das auch. Vor der Saison hatte ich sie auch auf Platz 13 gesehen, vor knapp 3 Wochen auch und jetzt eben immer noch. Platz 12, da habe ich die New Orleans Pelicans.
Habe ich auch.
Ja, ist ja schon wieder langweilig hier.
Ah, das ändert sich, glaube ich, gleich noch.
Ja, ich glaube auch, also wenn wir die gesamte Conference exakt gleich gerankt hätten, dann würde mich das schon schwer wundern. Die Pelicans stehen bei 8 und 12 jetzt, das ist Platz 13 im Westen. 4 Spiele gewonnen und 5 verloren seit dem letzten Power Ranking. In der Offense auf Platz 14 mittlerweile, Defense Platz 27. Das ergibt das 4. schlechteste Net-Rating im Westen aktuell. Vielleicht dachte ich schon, bin ich ein bisschen biased, dass ich die jetzt hier trotzdem auf 12 habe, weil die letzten beiden Spiele der Pelz, die ich halt gesehen habe, waren diese Siege gegen die Bucks und die Suns und da sahen sie halt mal ziemlich gut aus. Vor allem Zion gegen Phoenix. Ansonsten haben sie nur gegen Washington und Sacramento gewonnen jetzt in der Zeitspanne, was eben nicht besonders schwer ist bei deren Defense. Und aktuell haben sie auch überhaupt keine Ausfälle mehr, nachdem Lonzo Ball wieder zurück ist. Wieso hast du sie jetzt hier noch auf 12 und zum Beispiel eben jetzt nicht hinter die Kings geschoben oder so, obwohl sie nur bei 8 und 12 stehen?
Ja, also rein vom Net-Rating stehen sie ja tatsächlich immer noch vor den Kings und sie bringen offensiv eben ein gewisses Talent mit. Das kann man ihnen eigentlich nicht unbedingt abstreiten. Das Problem ist nur, dass sie meiner Meinung nach gerade irgendwie auch an beiden Enden des Feldes systematisch nicht wirklich optimiert werden. Also ihr defensives Scheme besteht daraus, unfassbar viele Dreier abzugeben. Also sie geben die meisten Dreier der gesamten Liga ab und die Gegner treffen die noch relativ gut und dann hat man halt direkt eine sehr, sehr schlechte Defense. Und die Gegner kommen zwar verhältnismäßig wenig zum Korb, aber wenn sie hinkommen, schließen sie mit einer wahnsinnig hohen Quote ab. Und vor allem dann, wenn Steven Adams nicht auf dem Feld steht. Also ihr habt ja auch in dem Award-Pod so über diese Statistiken geredet, wie kann man irgendwie Rim Protection messen. Mhm. Mit Steven Adams auf dem Feld lassen die Pelicans 7,6% weniger Abschlüsse am Ring zu, was schon sehr, sehr gut ist. Und die Gegner treffen sie noch 6% schlechter, als wenn er nicht auf dem Feld steht. Die Kombi aus den beiden ist eigentlich extrem stark für ihn und spricht aber leider traurigerweise eher für den Rest der Bigs, die im Kader stehen. Also Jackson Hayes ist nach wie vor nicht wirklich zu gebrauchen als NBA-Spieler. Zion auf der 5 funktioniert auch überhaupt nicht. Und ich finde das relativ interessant zu sehen, so diesen, dass wenn man viele Dreier abgibt, dass man plötzlich wieder eine schlechte Defense hat, weil das ist ein Trend, den man gerade in der ganzen Liga sehen kann. Mhm. Auch, dass die Teams, die irgendwie viele Dreier abgeben, generell eher schlechte Defensivteams sind. Nachdem er in den letzten 2-3 Jahren eher so den umgekehrten Trend hatte, dass so die allerbesten Teams der Liga in der Defense viele Dreier abgegeben haben. Ist ein bisschen interessant zu beobachten, woran das wohl liegen mag. Aber ja, könnte sein, dass man hier so eine gewisse Regression wieder zu etwas sieht, das eigentlich vor ein paar Jahren immer die Wahrheit war. Wenn eine gute Defense verhindert eigentlich, dass der Gegner so viele Dreier nimmt.
Ja, genau. Also da gab es ja dann Erklärungsversuche, wie die Raptors und Bucks, die geben halt nur den schlechten gegnerischen Dreier, schützen extrem viel Raum und deswegen nehmen die dann mehr Dreier oder so. Oder haben halt irgendwie ganz tolle Closeouts, ja, wie bei den Raptors schon besprochen.
hast du die Statistik von Kevin Pelton oder ich glaube, er hat das nur retweetet gesehen. Die Celtics werden ja immer dafür gelobt, dass sie irgendwie so eine geringe Dreierquote zulassen. Sie sind so das eine Team der Liga, das angeblich irgendwie bestimmen kann, wie gut der Gegner Dreier trifft. Und
ja, weil sie es über mehrere Jahre bestätigen.
Ja, genau. Dann kam halt auch so die Idee, geben die vielleicht Dreier zu den schlechten Schützen ab. Und dann hat irgendjemand mit Tracking Data mal nachgeguckt, was denn so der Durchschnitt einfach pro Schütze wäre, der diese Dreier nimmt. Und das sollte über die letzten 5 Jahre irgendwie ein Sieg sein, der das Ganze komplett ausmacht und nicht halt die, was weiß ich, wie viel es dann tatsächlich sind. Also dieser Effekt konnte man auch überhaupt gar nicht nachweisen. Fand ich ganz interessant.
Nee, cool. Das ist cool, dass du es erwähnst. Das hatte ich nicht gesehen. Kevin Pelton hat es nur erwähnt oder angedeutet in einem Low Post Podcast bei Zach Lowe. Ja, aber wie gesagt, ich gefühlt in jedem zweiten Pod mittlerweile spreche ich drüber, weil ich kriege auch immer wieder Nachrichten so, hey, kann das echt sein und ist das wirklich so? Und ja, es ist anscheinend wirklich so, denn Leute, die davon auch noch viel mehr Ahnung haben als ich und sich noch viel mehr damit auseinandergesetzt haben, die bestätigen das halt immer wieder. Gute Closeouts oder gute Dreier-Defense, die verhindert, dass die Shooter die Dreier überhaupt nehmen. Es gibt nicht irgendwie so ein Zwischending aus, ich lass dir den Dreier nehmen, aber mein Closeout ist trotzdem noch so gut, dass die nicht treffen. Also das gibt's irgendwie nicht. Also entweder du verhinderst durch einen Closeout, dass der Wurf überhaupt genommen wird, oder er wird halt genommen und dann geht er halt so eine gewisse Quote rein und das ist halt bei allen Teams ungefähr gleich. Da kann nicht ein Team oder ein Spieler irgendeinen geheimen, tollen Defensivtrick anwenden, dass nur bei diesen Closeouts dann die genommenen Dreier auf einmal schlechter reinfallen und dann auch noch zu 5% oder sowas, wie es halt bei manchen Teams manchmal ist über gewisse Stretches, aber das gleicht sich dann halt immer wieder aus. Entweder noch in derselben Saison oder dann spätestens in der folgenden, wie wir jetzt halt gerade sehen. Also das ist wirklich interessant, weil das war ja schon so ein Stück weit ein bisschen unerklärbar, wieso die Bucks und Raptors Defenses so gut waren, obwohl sie so viele Dreier abgegeben haben. Vor allem halt auch so viele Eckendreier, die Raptors. Die Bucks haben ja eher above the Drake Dreier abgegeben, was dann irgendwie noch ein bisschen Sinn macht, denn Eckendreier sind halt auch nochmal leichter zu treffen oder werden halt zu einem höheren, mit einer höheren Quote getroffen. Gut, wie sind wir da gelandet? Pelicans Defense, glaube ich.
Ja, genau. Ich glaube, also die Defense wäre da von meiner Seite eigentlich auch schon abgeschlossen. Was mich persönlich ist noch ein bisschen ärgert, ist ein bisschen die Offense der Pelicans. Also sie haben die 6. höchste Frequenz in Halfcourt Offense und ich kann das mit diesem Team einfach nicht verstehen.
Ja,
also
wenn du
Lonzo Ball hast, Zion Williamson, dann musst du doch rennen wie blöd. Aber irgendwie, also auch wenn man die Spiele sieht, sie legen es nicht wirklich darauf an, viel in Transition zu kommen, was ich ein bisschen schade finde, weil das Team hätte eigentlich das Potenzial dazu.
Ja, und wenn sie dann doch mal ein bisschen schneller spielen wie gegen die Bucks, ich habe die Pace jetzt nicht gecheckt, aber gefühlt ging es da ein bisschen mehr hin und her, da hat es dann halt offensiv auch gleich ziemlich gut geklappt. Und also ich bin bisher einfach ein bisschen enttäuscht von Stan Van Gundy. Ich habe gedacht, der coacht dieses Team ein bisschen anders. Aber auch die Sache mit JJ Redick, ich hatte auch über ihn gesprochen bei den beim Least Valuable Player. Ich finde halt auch einfach, dass er nicht optimal eingesetzt wird. Und jetzt in dem Spiel gegen die Suns, da haben wir tatsächlich mal gesehen, erstens mal ein Pick and Roll mit Zion als Ballhändler, sieht man eh sehr selten. Und Redick hat den Screen gestellt, also es war eigentlich ein Pick and Pop. Mhm. Und Redick poppt an die Dreilinie, weil natürlich beide Defender sich auf Zion stützen, sobald er innerhalb der Dreilinie dribbelt. Freier Dreier für Redick und der swischt ihn natürlich rein. Sowas sieht man so selten bei den Pelicans und ich verstehe einfach nicht, warum.
Ja, das stimmt.
Ja, und sie haben trotzdem jetzt noch eine überdurchschnittliche Offense mittlerweile, Platz 14 Offensivrating, aber die könnte und sollte halt eigentlich noch viel besser sein, vor allem halt, weil die Defense nicht besonders gut ist und man entschuldigt ja eigentlich damit, dass dieses Team offensiv nicht so gut zusammenpasst, damit, ja, sind wenigstens gute Defender hier, Bledsoe, Adams, aber das funktioniert offensichtlich auch nicht. Also das ist leider einfach sowohl vom Roster-Management, vom Teambuilding her nicht verständlich und vom Coaching verstehe ich es auch nicht ganz. Ja. Gut, kommen wir zum 11. Platz.
Jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's super spannend. Ich hatte letzte Woche noch die Pelicans auf 11 übrigens, die sind auf 12 runtergerutscht. Auf 12 hatte ich letzte Woche die Houston Rockets und ich habe die jetzt erstmal nur auf 11 hochgeschoben.
Habe ich auch so.
Ah, okay, gut, dann bin ich nicht der Einzige, auf den Leon dann sauer ist. Denn die Rockets, die haben jetzt gerade einen richtig guten Stretch hinter sich, stehen bei 11 und 10. Das ist trotzdem nur Platz 10 in der Western Conference aktuell, also der letzte Play-In-Platz quasi. Haben 7 der letzten 8 Spiele gewonnen. 7-3 insgesamt seit dem letzten Mal. Spielplan war jetzt aber auch echt nicht so hart. Also die Niederlagen kamen auch gegen Chicago, Oklahoma City und Phoenix. Sie haben das 6. Netrating im Westen jetzt tatsächlich. 8 schlechteste Offense, aber die 3. Defense auf einmal. Die beste Defense über die letzten 2 Wochen und das mit Abstand. Also Defensivrating von unter 100 über die letzten 2 Wochen, das ist richtig hart. Aber wie gesagt, so starke Gegner waren das jetzt eben auch nicht. Ich finde es trotzdem beeindruckend, weil so richtig stabil ist die neue Rotation immer noch nicht nach dem Trade. Also Hut ab, Oladipo und Ball setzen immer wieder bei Back-to-Backs aus, um die da halt zu schonen. Exum fällt mit seiner Wadenverletzung auch weiterhin aus, hat noch gar nicht gespielt für die Rockets und es wurde halt ursprünglich gesagt, als er ausgefallen ist, da Anfang Januar, dass er 1-2 Monate ausfallen würde. Also kann sein, dass er noch einige Wochen fehlt. Und letzte Nacht ist halt auch noch Christian Wood übel gegen die Grizzlies umgeknickt. Also das sah richtig übel aus. Im Fastbreak ist er auf Ja Morants Fuß getreten beim letzten Schritt Richtung Finish. Das ist mir auch schon persönlich beim Spielen passiert und das war meine schlimmste Sportverletzung, die ich jemals hatte. Also das auch so ein Stück vom Knochen mit abgesplittert und so ein Scheiß. Weil wenn du halt mit dem gesamten Körpergewicht auf diesen einen Fuß gehst, das ist dann nicht wie, wenn du irgendwie landest mit 2 Füßen und der eine landet irgendwie auf dem Schuh des Gegners, sondern das ist halt wirklich mit dem ganzen Körpergewicht und der ist wirklich im 90-Grad-Winkel quasi abgeknickt und das war auch noch der Knöchel, mit dem er neulich schon umgeknickt war. Also das könnte jetzt echt dauern. Also die ersten Meldungen von Seiten der Rockets, die waren da auch echt nicht besonders positiv. Was jetzt mehr Minuten für DeMarcus Cousins bedeutet, ich bezweifle, dass man damit dann diese sehr, sehr gute Defense halten kann. Also wahrscheinlich eh ein bisschen fluky. Die Rockets switchen auch sehr viel, was auch wunderbar funktioniert, denn mit Ausnahme von Wood und Cousins hat man halt auch wirklich ausschließlich Spieler und Kurus, aber der spielt eh nicht. Man hat nur Spieler zwischen 6'3 und 6'6. Alle. Und die sind auch noch alle relativ kräftig. Das heißt, du kannst die ganze Zeit switchen, weil es ist völlig Wurst, wem der Gegner da jetzt gegenübersteht. Also zumindest mehr oder weniger. Das klappt halt dann auch ziemlich gut. Nur Cousins sollte halt nicht besonders viel switchen. Das traue ich ihm nicht zu. Was hältst du denn jetzt von den Rockets? Wieso hast du sie auch noch nur auf Platz 11 bisher?
Ja, also die Rockets sind sicherlich das Team, das in 2-3 Wochen deutlich höher sein könnte. Ist für mich gerade noch so ein bisschen wait and see, weil ich mir irgendwie nicht so ganz sicher bin bei der Defense. Sie sind jetzt seit dem Trade die mit Abstand beste Defense, was zum Teil daran liegt, dass die Gegner weit unterdurchschnittlich ihre Dreier treffen und sie verdammt viele Dreier zulassen. Was für mich schon immer so ein erstes Warnsignal ist, ob das nicht ein bisschen fluky ist. Aber es ist einfach viel auch, dass ich nicht weiß, ob dieses Team jetzt so zusammenbleibt. Also die ersten Oladipo-Trade-Gerüchte gibt's ja schon wieder. Eric Gordon ist gerade in einer ziemlich guten Form, in über 60% Two-Shooting, wäre damit vielleicht auch ein Kandidat, den man zur Trade-Deadline lieber abgeben möchte mit seinem Vertrag. Und so wie ich Tim und Fertitta kenne, sind das dann halt wahrscheinlich Trades, wo im Gegenzug hauptsächlich wenig Gehalt zurückkommt. Yep. Und das ist halt alles, also es sind alles so ein bisschen Dinge, wo ich noch sage, okay, ich möchte mir das lieber noch 2-3 Wochen angucken, bevor ich das alles glaube, weil es ist halt, wenn man sich den Kader anguckt, man hat ein gewisses Talentlevel, das ist schon richtig, aber es ist jetzt auch nicht überragend. Also man hat da niemanden, der jetzt All-Star-Form hat oder ähnliches. Man ist halbwegs tief, aber auch nicht wirklich. Also es ist alles eher so eine Mischung von, sagen wir mal, durchschnittlich guten Spielern, die aktuell sehr gut funktioniert, wo ich aber immer ein bisschen vorsichtig bin, weil das halt gerade vielleicht auch noch so ein, sagen wir mal, absoluter Motivationsschub war, den sie jetzt in den letzten 2 Wochen bekommen haben. So, wenn dir James Harden in einer Pressekonferenz sagt, dass du nicht gut genug bist, dann gibst du halt hinterher vielleicht nochmal 5% mehr Gas, aber ob das dann für den Rest der Saison hält, ist wieder so ein anderes Thema.
Ja, genau. Ja, und jetzt halt, wie gesagt, mal sehen, wie lang Wood ausfällt. Aber wie gesagt, unterm Strich bin ich schon beeindruckt, dass die Rockets jetzt diesen Übergang da einigermaßen gut gemeistert haben. Und zum Beispiel Jay Sean Tate hat die zweitmeisten Minuten gespielt in diesem Team. Und trotzdem stehen sie jetzt bei 11 und 10 hier. Aber ich würde es auch gerne erstmal noch ein bisschen weiter beobachten, dann vielleicht auch noch gegen stärkere Gegner sehen und dann halt auch, dass dieses Team überhaupt zusammenbleibt. Und dann, falls man da über einen Haken hintersetzen kann, dann sind sie vielleicht in den Playoffs oder zumindest im Play-In-Tournament. Dazu haben sie auf jeden Fall das Talent, keine Frage. Und das Coaching sieht ja auch ordentlich aus bisher. Platz 10. Ich habe da die Portland Trailblazers.
Ich habe die Mavericks.
Okay, interessant. Die habe ich noch ein bisschen weiter oben. Das sind so für mich die Miami Heat des Westens, die ich auch gestern noch relativ weit oben habe, obwohl der Record gerade ziemlich übel aussieht. Aber über die sprechen wir dann später noch. Die Blazers sind für mich jetzt 2 Plätze abgerutscht, was aber gar nicht mal so sehr an ihrer Performance jetzt liegt, sondern eher Prognose ist auch aufgrund der ganzen Verletzungen da jetzt. Die stehen bei 12 und 9. Das ist sogar ein geteilter 4. Platz gerade in der Western Conference, was die Tabelle angeht. Viermal gewonnen und viermal verloren seit dem letzten Mal. Fünfter in der Offense, 29. in der Defense. Netrating reicht für den 8. Platz in der Western Conference. Also den Umständen entsprechend auch die Blazers sehr respektabel. Letzte Nacht auch gegen Philly sind da, da hat dann auch noch Damon Lillard sitzen müssen. Der hat eine Zerrung im Bauchmuskelbereich. Und mit den ganzen anderen Verletzungen zusammen sind da dann Cantor, Covington, Hood, Trent und ich glaube Mello gestartet. Ich habe mir das Spiel sogar angeschaut, weil Embiid total abgegangen ist. Der hatte zur Halbzeit schon über 30 Punkte und das war auch dann ein enges Spiel. Bei den Sixers hat Simmons auch nicht gespielt. Und im dritten Viertel sind die Blazers dann aber weggezogen, weil sie haben auch ihre Würfe dann ziemlich gut getroffen und die Sixers haben ihre drei in dem Spiel überhaupt nicht getroffen. Die haben die ersten 12 verballert und die Blazers haben dann noch einige Rebounds mehr geholt und so haben sie dann sogar gewonnen halt mit dieser Rumpftruppe, weil McCollum fällt ja weiterhin aus mit seinem Fußbruch da, Nurkic und Collins sind ja auch länger draußen und jetzt halt, wie gesagt, auch noch Lillard nicht gespielt und Derrick Jones Jr., der ja normalerweise auch Starter ist, hat jetzt auch schon mehrere Spiele verpasst und das ist schon richtig übel, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht laufen. Es waren jetzt schon einige Heldentaten auch von Lillard wieder nötig, der hat ja auch am Wochenende da innerhalb von 10 Sekunden 2 Dreier reingenagelt, um das Spiel noch zu drehen und den Sieg zu holen. Das hatte ich gestern im Pod auch schon erwähnt, wie unwahrscheinlich das ist, dass sowas passiert. Und dann ist es am nächsten Tag gleich nochmal passiert mit den Wizards gegen die Nets. Richtig krass. Ja, Lillard hat es gegen die Bulls da gerichtet und nur so stehen sie überhaupt bei 4-4 über die letzten knapp 3 Wochen. Wo hast du die Blazers?
Auf 7 tatsächlich.
Also okay, krass.
Ich bin relativ beeindruckt davon, dass sie die Phase jetzt doch überlebt haben, weil eigentlich sollte es ja jetzt gar nicht mehr so lange gehen, bis McCollum wieder zurück ist. Das letzte Update, das ich gesehen habe, wären jetzt noch so 2 Wochen. Und wenn er dann irgendwann wieder zurückkommt, Lillard hat sich vor dem Spiel gegen Philly sogar aufgewärmt, also würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass er nicht im nächsten Spiel wieder spielen kann. Und sobald die beiden eben beide spielen, ist das Team schon relativ gut. Das Problem ist halt, sobald beide nicht auf dem Feld stehen, brechen sie völlig zusammen. Sie haben irgendwie minus 15 Net Rating, wenn keiner von beiden auf dem Feld steht. Und sie staggern die beiden auch sehr, sehr strikt, wenn beide da sind. Und ich gehe halt einfach davon aus, dass das Team jetzt irgendwie mehr Gesundheit für den Rest der Saison haben muss und dafür aktuell ja gar nicht mal schlecht dasteht. Was ich jetzt nur irgendwie mal hoffe, dass so langsam diese Kanter- und Melo-Lineups aufhören, weil, also jedes Mal, wenn ich Portland angucke, sehe ich irgendwie 20 Minuten von Kanter und Melo zusammen auf dem Feld und ich bin jedes Mal verwirrt, was das soll. Weil, also die Lineups sind eine absolute Katastrophe. Die sind irgendwie defensiv im 11. Percentile und selbst mit Dame auf dem Feld sind die immer noch deutlich negativ. Und das kann es halt eigentlich bei dem Team nicht sein. Ich frage mich auch, warum Melo mehr Minuten spielt als Gary Trent Jr. Also Gary Trent Jr. trifft gerade 45% seiner 11 Dreier pro 100 Possessions und ist dazu noch ein guter Defender. Weiß nicht wirklich, was du mehr willst auf dem Flügel, gerade neben Dame und McCollum. Aber er hat immer noch über die Saison 3 Minuten weniger als Melo.
Krass.
Ganz verständlich ist das für mich alles nicht, aber ich gehe mal davon aus, wenn sie alle fit sind, machen die Rotationen vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn. Robert Covington kann ja eigentlich nicht die ganze Saison so schlecht spielen, das hattet ihr ja auch beim Least Valuable Player diskutiert, dass er da bisher wirklich keine gute Saison hat. Und dann ist es einfach ein sehr, sehr starkes Offensivteam, das defensiv zumindest nicht zweitletzter sein sollte und dann reicht das bei mir im Westen halt für den 7. Platz, weil ich jetzt auch die Teams dahinter eigentlich alle nicht überragend sehe, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich verstehe den Case, also hier ist es wirklich ziemlich nah beieinander alles. Also wenn McCollum wirklich nicht mehr so lang fehlen sollte und dann auch da weitermacht, wo er aufgehört hat, das ist halt die nächste Frage. Er hat so gut gespielt wie noch nie vorher in seiner Karriere, war halt auch in Topform und das ist halt die Frage, ob er daran jetzt anknüpfen kann oder dann nur noch so spielt wie bisher in seiner Karriere oder erstmal ein paar Spiele braucht, um wieder reinzukommen oder so. Denn besonders viel Spielraum haben die Blazers da einfach nicht gerade mit diesem Team. Ja, bei Gary Trent Jr., da bewegen sich ja zumindest die Minuten jetzt in den letzten Spielen endlich in die richtige Richtung.
War ja auch keiner sonst verfügbar.
Ja, er muss ja jetzt halt auch spielen, das stimmt, aber er hat jetzt in jedem Spiel, das einigermaßen knapp war, über 35 Minuten gesehen in den letzten 5 Spielen. Klar, das liegt jetzt natürlich auch an McCollums Verletzung, aber ich verstehe das auch nicht so ganz. Klar, Melo bringt halt ein bisschen mehr Size mit, aber das lässt sich halt auch nicht wirklich in bessere Defense irgendwie ummünzen. Jetzt letzte Nacht natürlich musste er auch relativ viel spielen, weil irgendwer muss ja auch die Würfe nehmen. Nee. Und das Es ist schon krass, dass sie das Spiel überhaupt irgendwie gewinnen konnten, aber da hatten die Sixers natürlich auch einen Anteil dran. Nee, klar, also die Blazers, die können am Ende auch noch auf einem Playoff-Platz stehen. Auf Platz 7 müssten sie dann trotzdem im Play-In-Tournament natürlich spielen, was sie ja letzte Saison auch schon mussten, aber dann wenigstens mit der besseren Ausgangsposition. Ich hätte sie jetzt gerade auf Platz 10 und damit auf dem letzten Play-In-Tournament-Platz. Auf Platz 9 habe ich die San Antonio Spurs, dein Lieblingsteam. Wo hast du die?
Habe ich auf 8.
Okay. Nimmt sich echt nicht viel. Stehen bei 12 und 10. Das ist ein geteilter 7. Platz gerade in der Tabelle im Westen. 5-mal gewonnen, 4-mal verloren seit dem letzten Mal. Offensiv Platz 19, defensiv nur noch Platz 13. Bisschen abgefallen, seit wir sie analysiert haben hier vor einer Woche. 7. Netrating in der Western Conference. Ja, Gay und Aldridge fallen jetzt aktuell gerade aus, sind offiziell nur Day-to-Day, aber gerade bei Aldridge, da gibt es auch Gerüchte, dass der länger fehlen könnte, oder?
Ja, aber so schlimm finde ich das jetzt nicht.
Ja, ja, ich weiß, nur ich war nur ein bisschen verwundert, weil ich das so auf Twitter mitbekommen hatte, ja, Aldridge könnte es länger fehlen, endlich kann Pörtl eine Weile starten und so, und dann gucke ich und er ist offiziell nur Day-to-Day und...
Ja, es ist irgendwie eine etwas komische Geschichte mit Aldridge, weil man gar nicht so genau weiß, was er jetzt eigentlich hat, aber das ist halt auch San Antonio, also manchmal kommen da einfach die Injury Reports nicht raus. Bei Derek White hieß es dann auch plötzlich irgendwie einen Tag vorher, ja, er kann wieder spielen, und dann war er wieder da. Also ich würde da nicht zu viel drauf geben, ich würde eher davon ausgehen, dass er wieder spielt.
Okay. Ja, und was ist jetzt da defensiv passiert in der letzten Woche? Man hat ja auch 2-mal gegen Memphis verloren.
Das war genau das Problem. Also wer sich noch erinnert, wir haben ja kurz besprochen, so wie dieses defensive System der Spurs funktioniert, dass sie eben versuchen, Gegner zu Drives zu zwingen und dann irgendwie viel helfen am Korb. Das Problem ist, wenn deine Gegner einen der besten Driving Guards der gesamten Liga haben, funktioniert das System nicht so toll. Also gegen Ja Morant kannst du das einfach nicht spielen. Das hat man in den beiden Spielen schon sehr gemerkt und die beiden Spiele haben das Defensiv-Rating auch ziemlich runtergezogen. Dann hatte man noch das ziemlich gute Spiel gegen Denver, was jetzt aber auch eher ein offensives Spiel war, das man gewonnen hat. Gegen Minnesota hat man jetzt defensiv auch nicht gerade brilliert bis zum letzten Viertel. So kommt das irgendwie ein bisschen zusammen. Es ist auch noch relativ eng, also es ist nicht weit bis zu einer Top-10-Defense. Deswegen kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass gerade wenn vielleicht Aldridge ein bisschen länger ausfällt, das noch funktioniert.
Ja, okay. Und welches Team hattest du jetzt dann auf 9?
Habe ich die Grizzlies.
Okay, die habe ich auf 8. Also dann haben wir die beiden Teams jetzt einfach genau gegeneinander ausgetauscht. Also ist jetzt natürlich auch in erster Linie, weil die Grizzlies die Spurs hier halt gerade 2-mal geschlagen haben, dass sie ein bisschen besser dastehen. Ich bin einfach unglaublich beeindruckt davon, wie die Grizzlies funktionieren, obwohl halt irgendwie immer noch der halbe Frontcourt fehlt. Oder eigentlich fast der ganze. Und Morant hat ja auch schon länger ausgesetzt und überhaupt sind sie halt bisher eins der am meisten gebeutelten Teams hier in der Western Conference und haben trotzdem einen positiven Rekord. 9-8, auch 3-mal gewonnen, 2-mal verloren. Also man sieht hier sehr wenig Spiele. Es gibt Teams, die mehr als doppelt so viele Spiele gemacht haben in den letzten 2 Wochen, aber da wurden halt auch einige Spiele abgesagt, stehen auf Platz 9 gerade in der Western Conference. 5. schlechteste Offense der Liga, 5. beste Defense der Liga, also auch ein Team der Extreme. Das ergibt ein leicht negatives Netrating, das reicht noch für Platz 10 gerade. Halber Frontcourt ist noch verletzt, hatte ich gerade schon gesagt, also namentlich dann Valanciunas ist noch draußen wegen einer Covid-Erkrankung. Dann fehlt natürlich nach wie vor Jaren Jackson Jr., Justice Winslow, die irgendwann im Verlauf der Saison wieder zurückkommen könnten. Grayson Allen ist noch ein Rotationsspieler, der auch wegen Medical Protocols gerade noch Day-to-Day ist. Also, wie gesagt, den Umständen entsprechend läuft es hier noch sehr, sehr gut. Und auch daher habe ich sie jetzt halt einfach noch gerade auf Platz 8 stehen. Aber wie gesagt, Spurs, damit könnte man locker tauschen. Man kann auch die Blazers über ihn sehen. Und wenn die Rockets so weitermachen, dann halt auch noch die. Und vor der Saison hatte ich die Grizzlies auf 10 in der Conference. Und dann können sie auch locker da landen. Also die Platzierung hier, die würde ich jetzt nicht besonders hart verteidigen.
Ja, die Grizzlies sind bisher auch sehr schwer zu bewerten. Also vor dem ersten Spiel gegen die Spurs war das eine sehr interessante Dynamik, weil für die Spurs war das zweite Spiel von einem Back-to-Back. Wenn die Grizzlies seit 12 Tagen kein Spiel mehr, also wegen Corona alle Spiele absagen mussten vorher.
Also ja, das ist auch nicht immer ein Vorteil, weil bei den Suns zumindest war das so, nachdem die nach einer Woche wieder gezockt haben, da waren die halt auch überhaupt nicht fit und eingespielt.
Die haben irgendwie im ersten Viertel 10 von 11 Dreiern getroffen, also so oft konnten sie nicht sein.
Ja, so kann es halt auch gehen. Also, ja. Ist einfach total unberechenbar, solche Situationen, finde ich.
Was ich bei den Grizzlies irgendwie mich ein bisschen abschreckt, ist zum einen das Injury-Update von Jaren Jackson Jr., bei dem es vor irgendwie 2 Wochen mal hieß, wo er meinte, oh, ich kann bald wieder spielen. Und jetzt hat das Team gesagt, ob das diesen Monat noch was wird, werden wir mal sehen, so nach dem Motto. Also, ich bin da irgendwie langsam ein bisschen kritisch, auch von Justice Winslow. Der sollte jetzt auch schon 3-mal zurückkommen, so im Laufe seiner Verletzung. Ich weiß nicht, ob der überhaupt nochmal spielt diese Saison. Also ich weiß gar nicht, ob man bei dem Team so unbedingt davon ausgehen kann, dass sie für den Rest der Saison halt viel fitter sind. Und dann, also ohne Jaren tun sie sich offensiv halt schon ziemlich schwer. Man hat jetzt gesehen, dass der eine oder andere Spieler vielleicht in der Rolle, die sie jetzt hatten, ein bisschen überfordert war. Also Dylan Brooks, seine Usage ist zwar im 92. Perzentil, aber seine Points per Shot Attempt halt im 9. Tyus Jones war als Starter auch sichtlich überfordert. Also der sollte jetzt in seiner Bankrolle wieder ein bisschen besser funktionieren. Ist halt mehr so ein Ballverteiler als tatsächlicher Scorer. Und dem Team fehlt es massiv an Scoring. Also wenn man sich überlegt, wie gut Desmond Bane diesem Team schon tut, hier mal ein kleiner Victory Lab an der Stelle, aber den hast du ja auch schon mit Torben gemacht. Wenn man halt sieht, wie gut diese, also vor allem diese Bench-Lineups funktionieren bisher halt ziemlich überragend. Also in den Bane spielt, der irgendwie ein On-Off von plus 13 hat. Die Anthony Melton hat ein On-Off von plus 14, wie gefühlt jedes Jahr.
Yes.
Und das ist halt das, was ihr gerade irgendwie noch so ein bisschen rausrettet. Und ich weiß halt nicht, wie haltbar das tatsächlich ist, wenn man auf mehr so relativ unbewiesene Spieler baut, die irgendwie so mit der Second Unit viel rausreißen, weil die Starter jetzt nicht sonderlich positiv dastehen. Also ich habe da noch so ein bisschen Zweifel bei den Grizzlies, wobei das auch, also es für mich jetzt so diese Reihenfolge war, desto mehr ich war über ein Team weiß, desto eher habe ich sie nach vorne geschoben. Also sowohl die Grizzlies, als auch die Mavericks, als auch die Rockets, das sind alles so Teams, wo ich noch so viele Fragezeichen habe, dass ich sie jetzt eher so ein bisschen pessimistischer betrachtet habe, aber man kann natürlich Ungewissheit dann auch immer positiv ausfüllen, wenn man möchte, aber dafür bin ich irgendwie zu pessimistisch veranlagt.
Okay, ja, Desmond Bane übrigens immer noch mit über 50% Dreierquote, 51% jetzt gerade, und der Anthony Merton noch.
Überraschung, Desmond Bane kann werfen, wer hätte es gedacht.
Ja, und wird dann trotzdem erst an 30 gezogen. Der Anthony Merton, auch einer meiner Lieblingsspieler. Leider haben die Suns ihn mit Josh Jackson damals zusammen zu den Grizzlies gedumpt, damit sie Ricky Rubio sein können. Also unterm Strich war es natürlich gut, dass sie Rubio gesigned haben, um als Team den nächsten Schritt zu machen. Aber das fand ich schon sehr, sehr schade, dass sie da Merton mit abgeben mussten. Halte ich einfach für einen sehr guten Backup-Guard. Hat halt nicht so richtig eine Position, weil er ist kein richtiger On-Ball-Creator-Playmaker. Er ist ein richtig geiler Defender. Und das Problem war halt auch, dass er Off-Ball nicht so die Gefahr ausgestrahlt hat, weil er seine Dreier einfach nicht besonders gut getroffen hat. Aber diese Saison fast 42% und er nimmt genauso viel Dreier pro Spiel wie Desmond Bane eigentlich. Also müssten sie ja auch per 100 ungefähr gleich viele nehmen. Denn sie spielen auch ungefähr gleich viel. Wo haben wir es denn? Bane 8 Dreier auf 100 Possessions und Merton auch 8,1 sogar. Exakt gleich viele. Und Merton 42%. Ich weiß nicht, ob er das halten kann. So ein krasser Shooter ist er eigentlich doch nicht. Aber das freut mich auf jeden Fall hier bisher. Und sie haben halt beide auch einen riesen Anteil daran, dass die Grizzlies jetzt da stehen, wo sie stehen. Ja, aber was du zu Triple J und Justice Winslow gesagt hast, die Frage ist halt auch, wie gut sind die überhaupt? Sind die überhaupt dann Net-Plus-Spieler für diese Teams, wenn sie zurückkommen nach so einer langen Verletzungspause? Das weiß man halt auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt eher das bewertet, was sie bisher geliefert haben ohne die beiden und ob die dann Ende Februar, Anfang März oder noch später zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das was Positives oder was Negatives ist. Eher positiv ist, dass Valanciunas bald zurückkommen sollte, hoffentlich. Jetzt gibt's wie angekündigt den kurzen Spot zu Stellar Maps. Auf stellarmaps.de könnt ihr euch eine Sternkarte eines bestimmten Moments auf ein Poster drucken lassen. Dieser Moment, das kann der Jahrestag sein, der Hochzeitstag, das erste Date. Das wäre doch alles jetzt ziemlich passend vielleicht für den Valentinstag, der in der guten Woche schon ist. Dieses Poster, das macht optisch ziemlich was her. Ich habe das selbst auch schon meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt, Ende November. Die hat sich sehr gefreut. Ihr könnt das dann selbst gestalten, wenn ihr das bestellt. Ihr könnt natürlich das Datum auswählen und das dann auch auf dem Poster aufdrucken lassen. Ihr könnt eine persönliche Widmung noch hinzufügen. Ihr könnt natürlich auch das Aussehen bestimmen, also welche Farbe dieses Poster hat, schwarz, dunkelblau, weiß oder grau. Ihr könnt könnt bestimmen, ob da noch die Himmelsrichtungen auf dieser Karte mit drauf sein sollen zum Beispiel und natürlich auch, wie groß das Ding am Ende ist. Also ein sehr, sehr schön individualisierbares und romantisches Geschenk, das ihr einfach bestellen könnt. Das kommt dann auch sehr schnell an, ist ja gerade nicht so einfach rauszugehen und was zu besorgen. Also geht einfach auf stellarmaps.de, bekommt 25% Rabatt mit meinem Code JEDENTAGNBA als ein Wort. Den Link zu stellarmaps.de und den Rabattcode, den findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Und jetzt geht's weiter mit dem Power Ranking. Okay, dann kommen wir zu Platz 7. Ist es bei mir schon? Da habe ich die Dallas Mavericks, da hattest du die Blazers und dafür hattest du die Mavs auf 10.
Ja.
Genau, also Blazers und Mavs haben wir vertauscht. Ja, die Mavs stehen halt bei 9 und 14, das ist Platz 14 im Westen. Das ist schon ziemlich übel jetzt gerade, nach 23 Spielen für Dallas. Auch nur 3 gewonnen, seit dem letzten Mal 9 verloren. Offensiv Platz 17, letztes Jahr war man da noch Erster. Defensiv Platz 24, da war man Anfang der Saison noch deutlich besser. Da konnte man auch sagen, ja gut, die Offense ist noch nicht ganz da, wenigstens verteidigen die Mavs, weil darauf eben auch der Fokus lag im Training und so. Aber über die letzten 2 Wochen haben sie die schlechteste Defense der gesamten Liga vom Defensive Rating her. Das Net Rating ist immerhin noch auf Platz 11 im Westen. Man ist jetzt endlich komplett zum ersten Mal die Saison, hat eigentlich keine Ausreden mehr, dafür ist man natürlich überhaupt nicht eingespielt und es läuft gerade einfach nicht so gut, aber ich glaube halt trotzdem noch, dass die Mavs, wenn halt kein Top-4-Team in der Western Conference, wie ich das noch vor der Saison eigentlich erwartet hatte, ich hatte eigentlich eine richtig geile Saison von Luka im dritten Jahr jetzt erwartet und ein Kader, den ich eigentlich als ziemlich passend für ihn erachte und halt auch als defensiv kompetenter als letzte Saison. Ich glaube schon, dass es früher oder später dann noch richtig laufen kann und ich kann mir auch nach wie vor vorstellen, dass die Mavs noch einen richtigen Run hinlegen, aber sie haben jetzt halt einfach schon zu viel verloren, als dass ich sie noch da oben sehen könnte. Deswegen habe ich sie jetzt mal ein Stück weit nach unten geschoben, aber jetzt noch weiter runterschieben wollte ich sie erstmal noch nicht.
Ja, 5 Games to 500 ist halt doch ein bisschen was. Also das war für mich so, inzwischen ist die Bilanz für die Mavs halt wirklich nicht mehr gut und wenn ich jetzt so die letzten Mavs-Spiele gesehen habe, also wirklich gefallen hat mir das auch nicht, was ich da gesehen habe. Also selbst jetzt, wo sie vollständig waren, die Pick-and-Roll Defense sieht bisher wirklich nicht gut aus. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber gerade Porzingis sieht da teilweise sehr verloren aus. Jetzt kann man natürlich darauf hoffen, dass Maxi Kleber bald wieder zurückkommt und er vielleicht irgendwie so ein defensiver Boost für das Team ist. Aber wenn
er hat schon
Team
gespielt.
Ja, sagen wir mal, dauerhaft wieder zurückkommt. So. Aber wenn deine Defense
auf sein darauf, Niveau zurückkommt auch, ja.
Ja, wenn deine Defense darauf basiert, dass Maxi Kleber dich rauszieht, also nichts gegen ihn, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so funktioniert. Also Luca muss immer noch wahnsinnig viel machen. Ein bisschen mehr Probleme mit seiner Rolle als letztes Jahr gefühlt, weil sich die Gegner auch ein bisschen besser auf ihn einstellen konnten. Was natürlich noch so ein kleiner Outlier ist, sie haben bisher die schlechteste Dreierquote der Liga und das sollte auf jeden Fall nach oben gehen. Das Problem, das ich an der Stelle habe, ist, dass sie auch deutlich weniger Dreier nehmen im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie ja historisch gut waren und auch unfassbar viele Dreier genommen haben. Aber sie kreieren sich jetzt gar nicht mehr so viele offene Dreier. Das mag vielleicht auch ein bisschen Problem dessen sein, dass Porzingis halt jetzt lange nicht gespielt hat und dann das Spacing nicht so toll war, aber das ist schon so ein kleines Warnzeichen für mich, dass es vielleicht auch offensiv einfach nicht mehr ganz so gut laufen wird wie letztes Jahr. Und dann, wenn die Defense nicht toll ist, die Offense vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Niveau vom letzten Jahr, dann musst du halt das, was sie jetzt gerade hinten sind, erstmal aufholen.
Ja, das stimmt. Ja, dazu gibt's ja jetzt auch schon so ein paar Anzeichen, dass die Spieler einfach nicht so besonders zufrieden sind und Doncic hat sich jetzt schon öffentlich beschwert, dass das Team es nicht genug will oder nicht alles gibt und sowas. Dass, wenn es dann halt mal, was das angeht, irgendwie den Bach runtergeht, dann kann das Ganze dann natürlich auch irgendwie ganz übel enden. Aber ich gebe dem Team jetzt mal noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich finde das Team eigentlich von der Zusammenstellung her besser als letzte Saison und es würde mich schon sehr wundern, wenn man jetzt dauerhaft so underperformt.
Also ich muss eigentlich sagen, mir gefällt zum Beispiel Josh Richardson auch ganz gut, was irgendwie merkwürdig ist. Also jedes Mal, wenn ich Dallas spiele, schaue, denke ich mir eigentlich, oh ja, macht sich ganz gut. Dann schaue ich mir die Statistiken an und das ist alles eher so mäßig, unauffällig bis schwach. Also irgendwie da passt mein Eye-Test noch nicht ganz zu dem, was man ansonsten so von ihm sieht. Aber vielleicht, wie Chuck das bei TNT gesagt hat, vielleicht brauchen die Mavericks einfach noch einen besseren Spieler als Luca, so jemanden wie Westbrook.
Oh Gott, das hat er gesagt.
Er meinte halt irgendwie so im Kontext, sie brauchen noch einen Spieler, der genauso ist wie Luca, nur besser und hat dann unter anderem Russell Westbrook dafür nominiert. Fand ich sehr lustig. Also ich guck mir den Kram ja nicht an, aber das kam irgendwie über meine Twitter-Timeline heute.
Ja, also ich glaube, in Deutschland ist es auch schwierig, das überhaupt anzugucken, weil League Pass wird es ja nicht mit übertragen. Mhm. Und ich glaube auch sonst irgendwo, das müsste man schon aktiv irgendwo suchen im Stream. Aber gut, also lassen wir uns einfach mal so stehen. Ich werde mich jetzt nicht über die Pausenclowns von TNT aufregen. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die irgendeinen Quatsch abgelassen haben. Ja, also ich kann schon verstehen, dass man eher pessimistisch ist, was die Mavs angeht, aber vor der Saison, da hatte ich sie auf Platz 3 im Westen gerankt und jetzt habe ich sie mal ein Stück nach unten geschoben, denn wie gesagt, 5 Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz, das wird dann langsam auch schwer wieder aufzuholen, aber dass sie noch in den Top 8 landen in der Western Conference, das würde ich ihnen Stand heute schon noch zutrauen. Also das müsste ich jetzt dann mal noch länger sehen, dass das Team, wenn es komplett ist, dann immer noch nicht richtig funktioniert. Auf Platz 6 habe ich die Golden State Warriors.
Habe ich auch.
Okay. 12 und 10, siebter im Westen aktuell, 6 Spiele gewonnen und 4 Mal verloren seit dem letzten Power Ranking. Offense, Platz 20, nach wie vor nicht so toll, Defense aber immerhin schon Platz 12. Net Rating, 9. im Westen. Die haben aktuell keine gesunden Bigs mehr im Kader und starten jetzt auch small die letzten Spiele. Die Offense ist deswegen über die letzten 2 Wochen oder unter anderem deswegen höchstwahrscheinlich auch nochmal besser geworden. Aber das Lazarett der Warriors, das sieht aktuell echt übel aus. Also James Wiseman hat sich verletzt. Na, wo haben wir es denn hier? Am Handgelenk ist er draufgeknallt und könnte aber nächste Woche dann auch schon wieder zurückkommen. Kevon Looney hat eine Knöchelverletzung und ist week to week, also könnte was Längeres sein. Eric Pascal ist day to day mit einer Knieverletzung. Marquise Chris ist ja schon länger ausgefallen mit seinem Beinbruch und wird auch noch eine Weile fehlen. Und ansonsten hat man halt einfach keine Bigs mehr. Also Draymond Green natürlich noch. Man ist jetzt mit Toscano Anderson gestartet gegen die Mavs. Letzte Nacht hat dann auch trotzdem gewinnen können in einem sehr offensivlastigen Spiel. Unter anderem bei Kelly Oubre. Sehr gut aussah. By the way. Ja, also das Net-Rating der Warriors ist immer noch nicht toll, immer noch leicht negativ, aber ich denke, auch wenn sie dann halbwegs fit sein sollten und der Trend, der hat ja auch schon die letzten Wochen eindeutig nach oben gezeigt, Steph Curry wird auch immer besser nach einem relativ schwachen Saisonstart, die ersten paar Spiele, deswegen habe ich sie auf 6. Warum hast du sie da?
Ja, das sehe ich alles relativ ähnlich, also dass die Offense halt in den schlechtesten 10 ist, obwohl Steph inzwischen eine relativ gute Saison spielt, also er ist zum Beispiel irgendwie schon wieder der League Leader in Offensive RPM, was man auch immer von den Einzahlenmetriken halten möchte, aber es deutet halt schon so ein bisschen darauf hin, dass er eigentlich ganz gut spielt. Das Problem ist halt, sobald er nicht auf dem Feld steht, ist man offensiv total grausam. Also ist man dann irgendwie im zweiten Percentile im Offensivrating, weil man einfach absolut keinen Backup-Ballhändler hat. Ja. Und das Problem so die ersten paar Wochen war halt, dass es auch mit ihm auf dem Feld nicht so toll funktioniert hat, solange die Starter alle drauf waren. Also diese ursprüngliche Starting 5 mit Wiseman hatte noch ein minus 17 Net-Rating und ein 95er Offensivrating. Beides wirklich absolut grausam. Die Starting 5 mit Looney hat ein Net-Rating von plus 28 und ein 120er O-Rating. Also das war schon der Punkt, an dem man da geswitcht hat, war schon sehr eindeutiger Auslöser, ab wo es nach oben ging. Das ist jetzt auch gar nicht gegen Wiseman gemeint, bevor mir das irgendwie wieder als Hater so ausgelegt wird. Ich will auch über ihn eigentlich gar nicht mehr diskutieren, um ehrlich zu sein, aber man merkt halt, diese Eingespieltheit von Looney in dem System merkt man schon und dann hat man, solange Steph auf dem Feld steht, offensiv eigentlich genug, um deutlich besser zu sein als 20. Was man eben tut, wenn er nicht auf dem Feld steht, ist eine ganz andere Frage.
Ja, das erste große Ding war natürlich, dass Draymond wieder zurückgekommen ist, also ohne den lief es ja ganz, ganz mies und dann hat Steph ja auch langsam besser angefangen zu spielen und dann auch der Move mit Looney in der Starting 5 gegenüber Wiseman, der war nur folgerichtig, den hatte ich hier im Pott ja auch schon antizipiert. Was denkst du denn, wie sich Wiseman jetzt so als Backup machen wird über die restliche Saison? Also denkst du, dass es auch dabei bleiben wird und was hältst du von ihm in der Rolle dann? Also wir hatten ja gesagt, dass wir jetzt nicht tausendmal noch erklären wollen, wieso wir Wiseman da gerankt hatten vor der Draft, wo wir ihn gerankt hatten und wieso wir uns da bisher auch zumindest bestätigt fühlen. Aber jetzt in der neuen Rolle als Backup bei einem Playoff-Team, was hältst du davon?
Bei einem Playoff-Team per se fände ich das gar nicht schlecht. Bei den Warriors gefällt mir das ehrlich gesagt überhaupt, weil er ist gerade noch sehr abhängig von anderen Spielern. Also er ist halt niemand, der selbst Offense kreiert, der auch für einen Big relativ normal ist. Was bei ihm ja gut funktioniert hat, war, er stellt ein Screen für Steph, dann rollt er hart zum Korb und Steph findet ihn, weil der hat einfach so viel Gravity, dass sich die Gegenspieler immer auf ihn konzentrieren und Wiseman hat dadurch unfassbar viele offene Würfe am Korb bekommen. Und die kann er halt sehr gut verwerten. Jetzt der Ballhändler der Backup-Unit der Warriors. Wer hauptsächlich? Andrew Wiggins? ja,
ist halt, Kelly Oubre.
ja, das sind alles so Spieler, da machst du beim Passen eher die Augen zu, weil du es nicht sehen willst. Also ich weiß nicht, das ist halt, wenn er irgendwie einen soliden Backup-Ballhändler neben sich hätte, der ihn finden kann, dass er dann nur gegen die Backup-Units spielen müsste, würde mir das ganz gut gefallen. Also wenn er irgendwie bei den Suns mit Chris Paul oder Devin Booker immer auf dem Feld stehen würde, würde mir das echt gut gefallen. Bei den Warriors, muss ich ehrlich gesagt zugeben, bin ich jetzt davon nicht der größte Fan und ich bin mal gespannt, wie das funktioniert.
Ja, also ich glaube, nominell ist es eigentlich Brad Wanamaker.
Ja, aber das ist ja irgendwie kein echter Playmaker. Also es war ja genau so ein bisschen immer das, was man bei den Celtics gesagt hat, so wo er jetzt weggegangen ist. Teague passt vielleicht schlechter neben die Stars, aber sollte halt besserer Playmaker sein, wenn die nicht auf dem Feld sind. Und das ist halt jetzt genau Wanamakers Problem, meiner Meinung nach.
Ja, nee, ist ein interessanter Punkt. Also ich hatte ja auch gesagt, dass mir Wiseman bei den Warriors für ihn persönlich am besten gefällt, eben aus dem von dir genannten Grund, dass er halt viele offene Würfe bekommt und eine klar definierte Rolle hat und das dann alles nicht so schwer für ihn ist und er einfach erstmal das machen kann, was er schon kann und dann halt langsam an seinen Schwächen arbeiten kann und sein Game irgendwie erweitern kann. Aber das hat halt das Team ein Stück weit in den Abgrund gerissen und das können sie sich nicht leisten, denn sie haben Steph und Draymond in der Prime und dann kann man nicht die optimale Entwicklung von einem Rookie Big da priorisieren.
Ja. Wollen wir noch ganz kurz über Andrew Wiggins reden?
Von mir aus, klar.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt die letzten Wochen. Also ich habe wahnsinnig viele Takes auf meiner Timeline gesehen mit Andrew Wiggins ist jetzt endlich ein guter NBA-Spieler und wir lagen die ganze Zeit falsch und etc. Ich frage mich ein bisschen, wo das herkommt, um ehrlich zu sein. Also, er hat jetzt eine knapp überdurchschnittliche Usage. Man merkt, er wird eindeutig mehr eingesetzt so als Play-Finisher. Er muss weniger Playmaking übernehmen. Also sein Assist-Percentage ist deutlich runtergegangen. Das ist auch für ihn prinzipiell gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt, seine Scoring-Effizienz in dieser Play-Finisher-Rolle ist halt trotzdem nur durchschnittlich. Und dann bist du am Ende bei so einem 106er O-Rating als Spieler, der eigentlich nicht mehr so viel selbst kreieren soll. Seine Shot-Selection finde ich immer noch nicht toll. Also er nimmt immer noch relativ wenig Dreier, ist irgendwie im 14. Percentile bei der Anzahl der Würfe. Alles, was ihn gerade eigentlich rausrettet, ist, dass er die Dreier mit 38% trifft. Und das ist halt deutlich über seinem Karrieredurchschnitt. Ja. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob ich das als tatsächliche Entwicklung glaube, weil seine Freiwurfquote ist noch weiter gefallen auf 65%. Und er hatte immer mal wieder so Phasen auch bei den Wolves, wo er den Dreier über ein paar Wochen getroffen hat. Mhm. Also für mich schreit das Ganze so, dass die Dreierquote vielleicht nochmal so 3-4% runtergeht und dann haben wir da plötzlich eigentlich genau denselben Spieler, den wir bei den Wolves auch gesehen haben. Und ich weiß einfach nicht, wo diese Idee herkommt, dass er jetzt plötzlich irgendwie ganz toll funktioniert bei einem guten Team. Liegt vielleicht daran, dass er defensiv nicht mehr ganz so grausam ist, weil die Warriors Offball deutlich mehr switchen und dann fällt sein Schlafen Offball nicht so auf. Also er war ja Onball eigentlich immer so halbwegs solide, das ist schon okay. Er hatte halt Offball wahnsinnig viele Cuts gegen ihn, wo er einfach seinen Gegner völlig aus den Augen verloren hat. Das ist jetzt weniger geworden, einfach weil die Warriors das Thema für ihn wahnsinnig vereinfacht haben. Aber es kommt halt auch an der Stelle immer noch überhaupt keine Help-Defense von ihm. Also ich würde ihn jetzt auch defensiv eher als Minus bezeichnen weiterhin. Also ist das halt alles irgendwie so ein Replacement-Level-Flügelspieler. Aber gibt er dir jetzt irgendwie viel mehr als, ich weiß nicht, James Ennis, den du zum Minimum bekommst oder so jemand? Und wenn das halt dann der Vergleichsmaßstab ist, den du anlegst, weiß ich halt nicht, wo jetzt dieses, ja, es ist für ihn wahrscheinlich irgendwie besser als vorher, aber ich bin immer noch nicht der größte Fan, um ehrlich zu sein. Das wollte ich mal loswerden.
Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also ich sehe jetzt auch nicht die große individuelle Entwicklung. Also das sieht man nicht beim Schauen. Es ist ein bisschen eine andere Rolle und es lässt sich halt auch nirgends irgendwie großartig ablesen. Also er ist weder effizienter als vorher in seiner Karriere, noch sonst macht er irgendwas großartig anders. Er blockt mehr Würfe, aber das ist auch das Einzige. Das hat er also letztes Jahr auch schon bei den Warriors, Ende letzter Saison in 12 Spielen. Das hat er irgendwie rüber retten können. Ja, James Ennis finde ich, glaube ich, ein bisschen hart, weil ich bin mir nicht sicher, ob James Ennis halt dieses Volumen bringen könnte bei dieser unterdurchschnittlichen Effizienz. Also ich glaube, 18 Punkte pro Spiel, das wäre ein bisschen viel verlangt von einem James Ennis oder halt so einem Rollenspieler-Typ. Und es ist halt immer noch die Frage bei den Warriors, wenn nicht Wiggins diese Würfe nimmt, wer nimmt sie halt dann? Also Steph kann halt nur so viel scoren, wie er gerade scoren kann. Vielleicht können wir ein paar Würfe mehr nehmen. Und sonst gibt es halt nicht so viele Optionen.
Nicht so viel, also solange beide auf dem Feld stehen, nimmt Steph gar nicht mal so viele mehr Würfe als Wiggins. Und das ist halt schon wieder so ein Teil, der mich ein bisschen stört.
Ja. Also klar, idealerweise sollte Steph noch ein bisschen mehr ballern und Wiggins ein bisschen weniger. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das Defenses noch ein bisschen anders auf Wiggins reagieren als jetzt auf Minimum-Rollenspieler X.
Ja,
oder
ja,
das Ennis halt richtig. Da verdient ein bisschen mehr. Ja. Nee, aber unterm Strich, ich sehe jetzt auch nicht, wie man sagen kann, oh, Wiggins, auf einmal voll der andere Spieler als vorher.
Das ist halt so ein Satz, den ich relativ häufig gehört habe die letzten Wochen. Also selbst irgendwelchen High-Level-Podcasts oder so, das mich immer so ein bisschen irritiert.
Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Immer schön hier Myth-Busting betreiben. Da stehe ich sehr für. Kommen wir zu Platz 5. 5 Teams haben wir noch hier im Ranking vor uns. Da habe ich die Phoenix Suns.
Habe ich auch.
Okay.
Ich glaube, jetzt wird es wieder langweilig so langsam.
Ja, das könnte gut sein. Ja, in der Top 3 vielleicht nochmal Abweichungen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, die Suns stehen bei 11 und 9. Sechster im Westen aktuell. 4-mal nur gewonnen, 5-mal verloren. Seit dem letzten Mal Offense nur noch Platz 16. Defense Platz 7. Netrating 5. in der Western Conference. Ja, Booker hat halt ein paar Spiele gefehlt. Der hatte sich im ersten Spiel gegen die Nuggets vor jetzt 2 Wochen verletzt gehabt am Oberschenkel. Šarić fehlt immer noch. Das tut dem Team ziemlich weh. Auch Cameron Payne fällt aktuell noch aus. Das schwächt halt die Bank, und die Bank war halt auch schon, als das Team noch ziemlich fit war, so in vielen Spielen dafür verantwortlich, dass die Spiele gewonnen wurden. Also Šarić hatte Covid und ist jetzt schon, glaube ich, 3 Wochen draußen. Und man weiß auch immer noch nicht genau, wann er zurückkommt, wie das halt immer so ist. Müssen jetzt halt erstmal wieder konditionell auf der Höhe sein, genauso wie bei Towns hatten wir das auch besprochen. Und die Suns haben halt dann so ein Problem auf der Backup-Big-Position, dass sie Frank Kaminsky nochmal einen Vertrag gegeben haben, dessen Team-Option sie nicht gezogen hatten in der Offseason. Dann haben sie Jalen Smith gedraftet an 10, haben Damian Jones unter Vertrag genommen. Und Šarić natürlich verlängert, und wenn der verletzt ist, dann ist Jalen Smith anscheinend nicht gut genug. Ich frage mich gut, wieso zieht man den dann 10, wenn man den dann nicht mal irgendwelche Backup-Minuten geben kann. Der war teilweise auch draußen wegen Verletzungen, und dann war auch im Medical Protocol und sowas. Aber der spielt so gut wie gar nicht. Und Jones war am Anfang der Backup-Big, aber ist einfach zu schlecht. Das verwundert mich jetzt auch nicht großartig. Also Šarić war ein großes Problem hier, dass er nicht gespielt hat. Und dann ist Crowder jetzt gerade auch noch angeschlagen und kommt halt auch von der Bank jetzt. Und da bin ich auch nicht so ein Riesenfan von, ehrlich gesagt, mit Cam Johnson als Starter. Das passt defensiv einfach nur in bestimmten Matchups. Und Crowder ist halt so ein Spielertyp, der in den allermeisten Matchups wunderbar funktioniert als kräftiger Forward. Und ist halt auch ein Spieler, der einfach auch von seinen Mitspielern abhängig ist, und die Mitspieler in der Starting Five sind einfach besser, und deswegen bin ich da bisher auch nicht so der große Fan von. Also auch die defensiven Matchups, die finde ich teilweise Unsinn. Also man ist defensiv auf Platz 7, ich will da gar nicht so sehr drauf rumreiten, aber da gibt es aus meiner Sicht auch noch Optimierungspotenziale, und die Offense klickt auch einfach noch nicht so richtig. Also da merkt man auch einfach, wenn ein Chris Paul ins Team kommt, dann ist das eine Riesenumstellung, auch für Leute wie Devin Booker und DeAndre Ayton, und man hat einfach ein sehr kurzes Training Camp. Und jetzt hat Booker auch nochmal gefehlt, wie gesagt. Und das ist aus meiner Sicht halt schon der Hauptgrund, wieso man offensiv gerade nur durchschnittlich ist. Und deswegen auch von 4 auf 5 abgerutscht übrigens.
Das ist interessant, weil das passt zu etwas, das ich dich eh fragen wollte. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Lineups mit Chris Paul und Booker ja so gar nicht funktionieren. Also die haben irgendwie -6er Netrating. Ja. Aber Lineups mit jeweils nur einem aus der beiden funktionieren überragend. Also Booker ohne Paul +16, Paul ohne Booker +10. Und was ich ganz interessant finde, das liegt zum großen Teil daran, dass die Defense von total mies zu überragend, was mich irgendwie also mich hat das ein bisschen fasziniert. Also ich weiß nicht, liegt das an Ayton? Also weil der ist halt dann in den Minuten immer irgendwie nicht auf dem Feld. Also sieht man in auch in seinen On-Off-Splits ein bisschen.
Ach so.
Also die sind irgendwie 11 Punkte besser defensiv ohne ihn, was mich ein bisschen verwirrt hat. Also irgendwie so ganz schlau wurde ich aus dem Ganzen nicht.
Ja, also ehrlich gesagt, die Zahlen machen für mich teilweise auch wenig Sinn. Also es liegt halt zu einem großen Teil daran, dass die Starter teilweise komische On-Off-Werte haben, weil die Bank halt die Gegner total zerstört hat teilweise. Also das sah noch viel krasser aus mit Aitons On-Off-Werten, und jetzt mit der Zeit hat sich das so ein bisschen angeglichen. Ich finde, Ayton hat sich defensiv auf jeden Fall nochmal verbessert, also ist mittlerweile wirklich ein super Rim-Protector und hat schon richtig gute Spiele dabei gehabt, wo er richtig viel gut contestet hat, gut rotiert hat, switchen konnte er eh schon auch als Rookie. Er ist halt ein bisschen unkonstant da noch am defensiven Ende, aber am offensiven Ende noch sehr viel mehr. Mhm. Also warum Lineups mit Ayton teilweise defensiv nicht besser funktionieren, das kann ich nicht erklären oder zumindest nicht an ihm festmachen. Das muss an anderen Faktoren liegen. Die Suns, die staggern ja auch sehr, sehr wild. Also es ist eigentlich immer einer von Booker oder Paul drauf, wie du vorhin auch schon mal erwähnt hast. Deswegen entstehen halt diese On-Off-Werte ja auch nicht im Vakuum. Also die Bankspieler spielen dann halt immer entweder mit Paul oder mit Booker. Und bei Paul, es ist einfach ziemlich unberechenbar, ob er jetzt im Scoring-Modus ist oder nicht. Also ich glaube, da muss man sich echt erst dran gewöhnen. Es gibt Spiele, da übernimmt er dann total und macht irgendwie über 30 Punkte, wie gegen die Mavs zum Beispiel. Und in anderen Spielen, da macht er irgendwie 8 oder 10 Punkte, weil er halt kaum wirft. Und auch für Booker ist es nochmal eine ganz neue Rolle. Muss noch mehr Off-Ball machen als schon in der letzten Saison. Und es wird weniger in Transition gegangen mit Chris Paul. Das kommt jetzt langsam wieder so ein bisschen mehr. Wahrscheinlich Monty Williams auch verstanden hat, dass das Team letztes Jahr in Transition ziemlich gut war und dass es eine Stärke war. Und gerade auch von Devin Booker. Und dass man da einfach Punkte liegen lässt offensiv, wenn man immer diesen Grinded-Out-Half-Court-Basketball spielt, den Chris Paul halt so gerne spielt. Also viele Sachen kann ich mir da auch noch nicht ganz erklären, ehrlich gesagt. Unterm Strich würde ich halt einfach nur noch mal sagen, das Team klickt noch nicht. Die sind einfach noch nicht richtig eingespielt und so den ganzen Umständen entsprechend, also wie gesagt, mit Devin Booker hat auch einfach der beste Spieler hier schon wieder eine Woche gefehlt, bin ich eigentlich noch ganz zufrieden, wo man steht. Also Suns-Fans, die sind teilweise schon wieder total am Ausrasten und am Überreagieren. Das ist was, was ich nicht vermisst habe.
Die ersten zwei Wochen waren einfach zu gut.
Genau. Ja, und das ist auch echt was ich die letzten 10 Jahre nicht vermisst habe. Ich kann mich noch erinnern, als die Suns Contender waren, da sucht man echt immer so ein bisschen das Haar in der Suppe und was könnte man noch besser machen und was wird ein Problem in den Playoffs und oh mein Gott, wir werden nur Fünfter in der Regular Season anstatt Vierter oder so. Das juckt mich eigentlich alles gar nicht so. Also ich glaube, das Team ist offensiv eigentlich besser, als jetzt gerade steht. Die Dreier fallen halt teilweise auch nicht richtig und so. Was mir nicht so passt, wie gesagt, ist, dass man wenig in Transition geht und auch, dass man eigentlich ein ziemliches Jump-Shooting-Team ist. Also wenn halt die Jumper dann nicht fallen, dann hat man halt oft keine Option mehr. Ich habe auch neulich eine heftige Statistik gesehen, dass halt Cam Johnson und Mikal Bridges bei Siegen
so
50-40-90 ballern oder noch besser ungefähr. Und in Niederlagen treffen die halt kein Scheunentor mehr. Also im Prinzip kann man sagen, wenn Cam Johnson und Mikal Bridges ihre Würfe nicht treffen, dann verliert man automatisch. Und das kann es eigentlich auch nicht sein. Ja, also da muss man irgendwie noch ein bisschen mehr Balance finden. Ich vertraue da Monty Williams auch nach wie vor. Auch letzte Regular Season, seine erste als Suns Head Coach, da wurde viel kritisiert, als Bridges auch von der Bank kam und so. Da hat man auch gedacht, was macht der Typ da? Was soll das? Und wieso nimmt Ricky Rubio so viele Pull-Up-Jumper und solche Sachen? Und dann am Ende der Saison hat es dann irgendwann, hat er das Team eingestellt gehabt und dann hat man in der Bubble jedes Spiel gewonnen. Also ich sag nicht, dass es wieder so kommt, aber ich würde der Sache einfach noch ein bisschen Zeit geben.
Ja, ich glaube, gerade dieses Jahr braucht man sowieso ein bisschen mehr Geduld, bis sich die Teams eingespielt haben.
Das kommt noch dazu, ja, klar. Und defensiv, wie gesagt, ich beschwere mich nicht über Platz 7 im Defensivrating. Also. Und wie gesagt, Ayton hat sich da echt verbessert. Ayton ist ein frustrierender Spieler, weil man einfach in manchen Spielen sieht, was möglich wäre oder was er kann an beiden Enden des Feldes. Ich finde es tendenziell gut, dass er sich auch als Defensivanker dieses Teams sieht und er sagt, das ist mir nicht so wichtig, wie viele Punkte ich mache und so. Aber dass er jetzt nur noch, was macht er, 12 Punkte pro Spiel oder sowas macht, anstatt 20 wie noch in der letzten Saison, das ist dann halt auch offensiv ein Problem.
Okay.
Gut, dann kommen wir zu Platz 4. Da habe ich die Denver Nuggets.
Habe ich auch.
Das habe ich mir schon fast gedacht, weil die Top 3 sind ziemlich eindeutig in dieser Conference. Die Nuggets sind von 6 auf 4 jetzt hochgerückt bei mir. 12 und 9 ist ihre Bilanz. Das ist Platz 4 im Westen gerade. 6 und 3 seit dem letzten Power Ranking. Offensiv ist man auf Platz 6. Defensiv nur auf Platz 22. Nach wie vor nicht so gut. Net Rating, aber trotzdem Vierter im Westen. Und über die letzten 2 Wochen hat sich das ein bisschen angeglichen. Offense und Defense nicht mehr ganz so extrem. Jetzt hat sich Gary Harris leider im Spiel gegen die Jazz am Oberschenkel verletzt und gegen die Lakers haben die Nuggets dann mit Jokic, Millsap und Green gestartet, also richtig Big Ball. Und Harris könnte auch noch länger ausfallen und das ist halt schon nochmal ein Dämpfer jetzt für die Defense, weil er ungefähr der einzige gute On-Ball-Defender ist für Guards, den die Nuggets halt haben. Und die Defense, wie gesagt, der Nuggets ist so schon nicht besonders gut gewesen. Was hältst du denn von denen?
Ja, also das ist auf jeden Fall das Problem. Und die Nuggets brauchen halt dringend einen guten Guard-Verteidiger, weil der Big Man, der dahinter steht, halt keiner ist. Das muss man, klingt jetzt wieder ein bisschen hart, muss man bei Jokic immer irgendwie dazu sagen, meiner Meinung nach. Also, es gibt jetzt auch gerade viel MVP-Buzz für ihn. Sehe ich irgendwie nicht, solange er defensiv so schlecht ist wie aktuell, um ehrlich zu sein. Also klar, offensiv ist das mit Sicherheit einer der besten Spieler der Liga. Das Problem ist, defensiv ist es halt wirklich anfällig. Und man sieht es auch so ein bisschen in den On-Off-Splits, ohne dass das jetzt irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist, aber sie machen offensiv 9 Punkte mehr mit ihm auf dem Feld pro 100 Possessions als ohne ihn, geben aber halt 7 Punkte mehr defensiv auch ab. Das heißt, sie sind mit ihm auf dem Feld kaum besser als ohne ihn. Und das finde ich für einen MVP-Kandidaten bisschen fragwürdig. Gerade wir kommen später vielleicht noch zu dem einen oder anderen Topspieler im Westen. Wenn man das mit denen vergleicht, ist das schon eine ganz andere Welt. Und es ist halt, ich hab's mir auch gedacht, die Spurs haben ja vor kurzem auch gegen die Nuggets gespielt und die ersten 5 Plays, die man gelaufen hat, waren allesamt Drives von DeJounte Murray, der in Richtung Korb zieht und einfach gegen Jokic finisht. Und da kam nicht viel Gegenwehr. Und man hat das, man hat immer wieder versucht, Jokic anzugreifen, ihm irgendwie Fouls anzuhängen oder weil man einfach weiß, er contestet da am Korb nicht sonderlich viel. Und ich finde das für einen Big Man einfach schwierig. Das ist offensiv absolut überragend, was er da liefert. 26 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists bei einem 126er O-Rating, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Aber es ist halt, vor allem ist das halt auch so eine Teambuilding-Frage. Weil, was ist jetzt der Spieler, der das Defensivproblem der Nuggets auf Dauer löst? Ich frage mich das halt irgendwie jedes Mal, wenn ich Nuggets-Spiele angucke. Wer ist der eine Power-Forward, den du dir holen kannst, oder halt der eine, sagen wir mal, Nebenspieler zu Jokic, der das Defensivproblem lösen wird, sodass das mal ein echter Contender wird? Weil, solange sie das nicht gelöst bekommen, sind sie für mich einfach keiner.
Ja, eigentlich wäre es Prime Paul Millsap gewesen, aber der ist halt mittlerweile auch schon ein bisschen alt geworden.
Vorbei.
Ja, genau, aber so ein Spielertyp halt. Also ein Forward, der ein solider Rim Protector ist. Also Millsap ist nicht so groß, aber der hat unglaublich lange Arme. Der war in seiner Prime echt ein guter Rim Protector und halt auch den Wurf trifft und offensiv noch genug kann, dass das Offensivsystem halt immer noch funktioniert. Also ich finde Jokic in den Playoffs zum Beispiel, da sah der defensiv schon auch mal besser aus. Aber ich verstehe halt schon auch, dass er nicht diese offensive Last tragen kann über die gesamte Regular Season und dann sich auch noch defensiv komplett reinhängen kann und jede Rotation mitmacht und dann immer sauber contestet und so. Ich finde bei ihm auch total frustrierend, wenn man ihn spielen sieht, wie viel unnötige Fouls er halt begeht. vor allem sein Special halt Turnover oder Fehlwurf und dann halt direkt das Euro-Foul, um den gegnerischen Fastbreak zu unterbinden. Und das macht er irgendwie 2-mal und das ist dann das 2. und das 3. Foul. Und dann hat er irgendwann noch ein richtiges 4. und 5. Foul und dann kann er nicht spielen, weil er Foul-Trouble hat oder sowas. Also das finde ich irgendwie eine totale Unart bei ihm. Aber das nur am Rande. Also ja, es ist halt immer die Frage, so wie schädlich ist er jetzt? Also er hat jetzt halt auch wirklich nicht die besten Defender neben sich im Team, gerade auch wenn Gary Harris halt nicht spielt und was will man da jetzt alles ihm anlasten und wie sehr gefährdet das dann halt sein MVP-Case. Also hättest du ihn jetzt auch nicht in der Top 2, Top 3, so wie schwer wiegt es bei dir? Wir haben ja da Anfang der Woche auch ein bisschen auf Twitter diskutiert gehabt.
Ja, also ich hätte ihn nicht unter den Top 3.
Okay, na ja, dann bist du da ziemlich rigoros.
4-5 wäre so bei mir ungefähr. Ja, ich finde es für Bigs einfach wahnsinnig schwierig. Es ist halt, Defense ist für Bigs wertvoller als für Perimeter-Spieler. Auch nichts Neues, das erzählen wir keinem mehr. Aber ich finde das ein bisschen kompliziert, weil man fragt sich bei den Nuggets ja auch mal so ein bisschen, ob so dieser eine große Trade noch kommt, weil ja bei jedem Star, der irgendwie auf dem Markt ist, werden sie ja auch gehandelt. Und das müsste halt für mich jemand sein, der das Defensivproblem löst. Und ich wüsste halt auch irgendwie spontan nicht, wer dieser Star sein soll. Und das ist halt alles so ein Thema, wo ich mir dann überlege, okay, wo geht das Team hin und wie sehr will ich das dann halt den besten Spieler anlassen? Irgendwo muss man das meiner Meinung nach halt schon.
Ja, das stimmt schon. Also halt auch Michael Porter Jr. zum Beispiel, der löst das Defensivproblem halt auch nicht. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Also die Starting Five mit Will Barton und dann halt Harris und Murray und dann Millsap und Jokic natürlich noch. Die ist, was das Defensivrating angeht, im 26. Perzentil Liga-Vergleich. Mhm. Und wenn Porter Jr. statt Barton in dieser 5 ist, dann ist man im 3. Perzentil. Das ist halt, das ist überhaupt nicht überraschend, klar. Aber das ist halt schon richtig, richtig übel.
Was man sagen muss, Jermichael Green gefällt mir wieder ganz gut. Irgendwie wie seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich bin immer ein Fan davon, dass Jermichael Green mehr spielen müsste, als die Coaches ihn spielen lassen. Das ging mir letztes Jahr bei den Clippers schon gefühlt in jedem Spiel so. Es geht jetzt irgendwie so weiter.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Top 3 in der Western Conference. Ich habe auf 3 die Utah Jazz.
Habe ich auch.
Langweilig. Wir haben die Jazz ja auch erst vor einer Woche sehr, sehr ausführlich besprochen. Deswegen können wir das jetzt auch einigermaßen kurz halten. Sie stehen bei 17-5. Das ist tatsächlich die beste Bilanz der Liga nach wie vor. Und somit natürlich auch im Westen. Sie haben 9-mal gewonnen, 1-mal verloren. Nur seit dem letzten Power-Ranking hier. 4. in der Offense, 2. in der Defense, 1. im Net-Rating ligaweit. Ja, die Jazz sind halt weiterhin auch komplett fit. Das hatten wir vor einer Woche ja auch schon gesagt. Das ist ein großer Faktor natürlich, dass man hier auch so gut sein kann. Seit unserer Analyse am Freitag hat man jetzt die Mavs nochmal ein zweites Mal gebügelt. Die Hawks und die Pistons auch. Aber halt auch dieses Career-High von Jokic am letzten Sonntag sich eingefangen, die 47 Punkte. Es war aber auch ein Spiel, da haben die Nuggets ja eine Zeit lang ungefähr alle Dreier getroffen. Ich glaube, die standen bei 15 von 17 oder sowas. Also gegen sowas ist dann halt auch kein Kraut gewachsen. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen?
Ja, hab ich mir angeguckt.
War ja auch interessant, dass die Jazz halt erstmal die meiste Zeit nicht mit Gobert gegen Jokic verteidigt haben, sondern mit Bogdanovic haben sie angefangen und dann später, glaube ich, auch noch Royce O'Neal gegen ihn gestellt, also immer einen Wing-Defender gegen Jokic gestellt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der Hauptgrund war, aber das hat auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert, aber das war jetzt halt auch, wie gesagt, die einzige Niederlage in den letzten 10 Spielen.
Ja, ich habe aber auch kein Problem damit, wenn Coaches irgendwie in der Regular Season mal sowas ausprobieren. Also ich denke mir das gerade zum Beispiel auch bei den Bucks, die jetzt dieses Jahr deutlich mehr rumprobieren, als man das in den vergangenen Jahren gesehen hat. Persönlich finde das gerade für gute Teams eher angenehm.
Ja, wie auch Zach Lowe gesagt hat in dem Pod da mit Kevin Pelton. Man kann Coach Bud nicht vorwerfen in den Playoffs, dass er nicht adjusted und weil er es in der Regular Season nie gemacht hat und dann macht er in der Regular Season mal was und probiert ein bisschen was rum und dann verliert man halt gegen die Hornets oder sowas und dann kritisiert man ihn auch. Also das geht halt auch nicht. Ich finde es auch gut, wenn man mal Sachen ausprobiert, damit man dann halt in den Playoffs auch ein gewisses Repertoire hat. Und jetzt haben die Jazz halt schon mal diesen Erfahrungswert hier und können sich das nochmal genau angucken, das Tape. Falls sie dann in den Playoffs gegen die Nuggets ran müssen, dann wissen sie halt schon, was dabei rauskommt, wenn sie mit Bogdanovic gegen Jokic verteidigen.
Ja.
Das hat auch schon seinen Wert. Gut, kommen wir zu den Top 2. Das müssen ja jetzt bei uns beiden jeweils die LA-Teams sein. Also ich habe da lang mit mir gerungen. Sie haben exakt dieselbe Bilanz aktuell. Stehen auf dem geteilten 2. Platz in der Western Conference. Die Lakers stehen über den Saisonverlauf noch ein bisschen besser da. Die Clippers waren jetzt in den letzten knapp 3 Wochen dafür ein bisschen heißer unterwegs. Ich habe jetzt noch die Clippers auf 2 und noch die Lakers auf 1. Also da
doch quasi noch ein Unterschied.
Status quo beibehalten. Es hat bei mir jetzt noch nicht gereicht, um was zu verändern. Also vor der Saison hatte ich es ja auch so.
Ich habe die Clippers auf 1 tatsächlich.
Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Okay, ich hau mal kurz die Basics raus. Also beide stehen bei 17-6. Die Clippers haben 8-mal gewonnen, 2-mal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Zweitbeste Offense in der Defense, immer noch nur auf Platz 16. Aber da hat mir ein Pod auch schon drüber gesprochen, warum sie eigentlich defensiv besser sein sollten. Net-Rating 3. im Westen. Der Schedule war jetzt ziemlich soft, finde ich, über die letzten knapp 3 Wochen. Eigentlich waren nur die Nets ein richtig guter Gegner und gegen die hat man dann auch verloren. Dann noch gegen die Hawks, aber da haben Paul George und Kawhi Leonard nicht mitgespielt. Dafür fehlt jetzt Patrick Beverley schon seit einigen Spielen mit Knieproblemen. Dafür startet Reggie Jackson. Die Lakers, wie gesagt, auch bei 17-6, haben 6-mal gewonnen und 3-mal verloren seit dem letzten Mal. Offense auf Platz 7, Defense immer noch auf Platz 1. Net-Rating von plus 9,5 ist ein bisschen besser als das der Clippers und auf demselben Niveau mit den Milwaukee Bucks, die ich ja gestern im Osten noch auf Platz 1 gerankt hatte. Ist auch das zweitbeste nach den Jazz in der Liga. Aktuell haben die Lakers keine signifikanten Ausfälle. Anthony Davis ist gerade ein bisschen in einem Slump, was sicherlich auch seinen Teil dazu beiträgt, dass die Lakers offensiv jetzt ein bisschen abgebaut haben. Über die letzten Wochen sind sie nur noch auf Platz 20 in der offensiven Effizienz. Der Schedule wurde jetzt aber auch härter. Der war am Anfang dafür ein bisschen softer. Man hat jetzt unter anderem die Nuggets, Celtics, Bucks geschlagen mit einem Punkt gegen die Sixers verloren. Also unterm Strich lief das ganz ordentlich gegen die anderen guten Teams in dieser Liga. Was hast du jetzt irgendwie einen Case, warum du die Clippers an 1 hast?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich sehe die Offense der Clippers auf einem unfassbar hohen Niveau. Also sie sind zwar nur Zweiter, aber sie sind quasi gleich auf mit den Bucks und das ist schon gewaltiger Abstand zu Platz 3. Und das aus vielen systematischen Gründen. Also die Offense dieses Jahr der Clippers gefällt mir deutlich besser als letztes Jahr. Sie haben viel mehr Ball-Movement, sie nehmen deutlich mehr Dreier, was man mit dem Team auch sollte. Sie haben einfach viel mehr Spacing als im vergangenen Jahr. Ja, sie treffen aktuell ihre Dreier noch ein bisschen zu gut, das ist schon richtig. Also irgendwie gefühlt hat jeder Spieler von denen eine über 40% Dreierquote, außer Lou Williams. Aber es sind auch sehr viele sehr offene Dreier. Also was sie sich da rausspielen, ist schon wirklich, wirklich stark. Das sind einfach alles wirklich gute Würfe für sehr solide Rollenspieler. Also gerade Nick Batum gefällt mir wahnsinnig gut mit der Starting-Lineup. Und sie haben halt den meiner Meinung nach aktuell besten Spieler der Liga in ihren Reihen. Das ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Hot-Take jetzt. Aber ich finde Kawhis Saison wahnsinnig underrated gerade. Also der hat eine 31% Usage bei einem 128er Offensiv-Rating, macht ja mehr als drei Assists für jeden Turnover, den er spielt. Er hat mehr Steals als Turnover diese Saison. Sein Team ist mit ihm auf dem Feld 25 Punkte besser als ohne ihn, wo wir gerade bei Jokic davon hatten. Sie sind mit ihm auf dem Feld 17 Punkte besser als die Gegner und haben ein Offensiv-Rating im 99. Percentile. Das ist einfach, also alles, was er irgendwie macht, du siehst den Impact auf dem Feld. Also es ist wahnsinnig oft, er bricht die Defense mit seinem ersten Drive zusammen, gibt den Kickout-Pass und selbst wenn das gar nicht unbedingt mal direkt ein Assist ist, sondern sie lassen dann den Ball laufen und finden am Ende irgendwie immer den offenen Dreierschützen in der Ecke oder auch am Perimeter sonst irgendwo. Also mir gefällt das einfach wahnsinnig gut, was sie da offensiv machen. Und defensiv, muss man dazu sagen, sieht das jetzt bisher nicht so toll aus, was aber sich meiner Meinung nach noch ein bisschen beheben lassen sollte. Solange die Starter spielen, sind sie auch defensiv ziemlich gut. Also solange Kawhi und PG auf dem Feld sind, die Defense immer noch im 90. Percentile. Deswegen mache ich mir da jetzt für die Playoffs auch gar nicht mal so sonderlich viele Sorgen. Ja. Was bisher so ein bisschen runtergezogen hat, sind diese ganzen Lou Williams, Reggie Jackson, Luke Kennard Lineups, wo immer zwei von den dreien auf dem Feld stehen. Das brauche ich irgendwie nicht mehr zu sehen, um ehrlich zu sein. Aber das sollte jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger sein, wenn Beverly wieder da ist. Morris hat ja langsam Anfang lange die Zeit verpasst. Und man hat da einfach wahnsinnig viele große Flügelspieler, so mit Morris, Batum, Kawhi, PG, auch Patrick Patterson spielt ja immer mal wieder ein paar Minuten. Da kann man sehr, sehr viel switchen auf dem Flügel und wenn man das tut, sieht das auch defensiv schon richtig gut aus. Also mich überzeugt einfach, was ich von den Clippers sehe. Zugegebenermaßen, es gab letztes Jahr in der Saison auch schon mal eine Phase, wo es mir ein bisschen so ging, aber dieses Jahr finde ich, sieht das doch noch mal ein bisschen besser aus.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Auch noch ein Nachtrag, und weil du jetzt gerade so einen schönen Case für Kawhi Leonard als besten Spieler der Liga gemacht hast. Es gab ja ein bisschen Gegenwind von dir und auch ein paar anderen Experten auf Twitter, also Kollegen Sven Scherer von Basketball.de und Philipp Rück, früher von GoToGuys.de noch ein Kollege, weil ich das so ein bisschen flapsig abgetan hatte mit Kawhi Leonard im MVP-Rennen, weil ich gesagt habe, er hat eh keine Chance zu gewinnen, deswegen habe ich den da jetzt nicht mit drin. Also, wenn es jetzt der definitive und einzige Podcast zum MVP diese Saison gewesen wäre und wenn es auch wirklich nur darum gegangen wäre in diesem Podcast, dann hätte ich mich da noch ein bisschen genauer mit auseinandergesetzt und dann hätte ich auch einen richtigen Case für oder gegen Kawhi Leonard gemacht. Aber es ist halt auch Fakt, ich werde noch dreimal über diesen Award sprechen, auch mit verschiedenen Gästen und ich kann nicht auch gleich im ersten Pod irgendwie mein ganzes Pulver verschießen. Ich hatte auch gesagt, ich konzentriere mich erstmal auf den Defensive Player of the Year und dann später dann auch einen der folgenden Award-Pods noch auf die anderen Awards noch. Und es war auf jeden Fall valide Kritik, denn sportlich kann man wirklich eigentlich nichts sagen gegen Kawhi Leonard gerade. Also und auch ein bisschen inkonstant natürlich mit meiner eigenen Herangehensweise, weil ich ja noch mal einen Pod davor gesagt hatte, Sixth Man of the Year, ich finde es halt kacke, wenn immer der Spieler gewinnt, der die meisten Punkte von der Bank macht, hätte eigentlich mal Andre Iguodala gewinnen sollen oder so, einfach ein Spieler, der wirklich den besten Impact von der Bank auch liefert und dann bei einem anderen Award sage ich ja, der wird nicht gewählt werden und deswegen will ich den jetzt gerade nicht besprechen, David hat ihn ja zum Glück drin, deswegen hat mir dann auch irgendwie gecovert, aber klar, im Endeffekt sollte ich dann in den nächsten Pods dann einfach sportlich den Case machen und dann am Ende einfach sagen, ob das damit übereinstimmt, was ich erwarte, was die Worte sagen. Das war schon eine valide Kritik. Und ganz ehrlich, also wenn es dann am Ende der Saison wirklich so ist, Kawhi Leonard spielt die beste Saison und man kann einen sehr guten Case machen, dann werde ich ihn auf jeden Fall auch in der Top 3 drin haben für meinen MVP Award oder vielleicht sogar auf 1 haben. Auch wenn ich mir nach wie vor dann schwer vorstellen könnte, genauso bei Giannis, aber bei dem kommt dann auch dazu, dass er jetzt schon zweimal MVP gewonnen hat, back-to-back, dass ich einfach nicht glaube, dass sie eine Chance haben auf einen MVP-Award, weil die Worte halt normalerweise keine Spieler wählen, wo es halt Fragezeichen gibt dann bezüglich der Playoffs, oder die halt in den letzten Playoffs zumindest irgendwie da enttäuscht haben.
Was aber auch ein faszinierender Case ist gegen einen der drei besten Playoff-Performer der letzten 5 Jahre.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch überhaupt nicht mein Case. Also
verstehe ich völlig. Was man bei Kawhi auch sagen muss, was halt ist ja auch ein bisschen, glaube ich, manchen nicht auffällt, er spielt ja sogar Back-to-Backs. Also auch was die Spieleanzahl angeht, glaube ich nicht, dass er am Ende sonderlich weit hinter den anderen MVP-Kandidaten ist.
Insofern, er hat jetzt erst drei verpasst.
Ja, das war ja in den letzten Jahren ja immer so ein recht valider Kritikpunkt, wenn er halt 20 Spiele der Saison verpasst, dann wirst du halt kein MVP, aber ich glaube, das ist dieses Jahr auch kein sonderlich Problem.
Nee, denke ich auch nicht. Gerade auch, weil ich jetzt noch Giannis erwähnt hatte, also da hat dann auf Twitter auch einer geschrieben, ja, bei dem kommt dann auch dazu, oder das ist der Hauptgrund, dass er halt die letzten beiden MVPs schon gewonnen hat, und da gibt es ja immer diese Voter-Fatigue, jetzt mal unabhängig von den Playoff-Leistungen. Aber ich bin der Meinung, wenn Giannis den verdammten Titel gewonnen hätte und Finals-MVP geworden wäre, dann wäre er dieses Jahr auch wieder mit weit vorne dabei im MVP-Rennen. Aber das ist halt nicht passiert. Gut, das aber nur als Nachtrag. Also zu den Clippers habe ich gar nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen. Also man kann sie hier wirklich auch auf 1 setzen und sie haben gute Chancen am Ende der Saison, den besten Record im Westen zu holen. Ich finde sie auch nochmal besser als letzte Saison. Das hatten wir von Ty Lue ja auch in der Preview ein Stück weit erwartet, dass sie mehr Dreier nehmen, dass es ein bisschen mehr Ball-Movement gibt, und die Dreier, die fallen halt weiterhin unglaublich, auch jetzt nach über 20 Spielen. Du hast vorhin gesagt, außer Lou Williams, aber der trifft auch 38%. Und Reggie Jackson und Patrick Patterson, die fallen auch unter die 40%. Die treffen auch 38%. Und die haben einfach keine schlechten Shooter quasi da in der Rotation gerade drin. Das ist unglaublich. Kawhi Leonard und Paul George haben gerade auch 50-40-90s-Saisons. Und das nicht, weil sie wenig Dreier nehmen. Also bei Kawhi Leonard kann man das noch eher anführen. Der nimmt keine 5 Dreier pro Spiel. Das sind über 7 auf 100 Possessions, aber ist schon ordentlich. Volumen. Und Paul George nimmt über 11 auf 100 Possessions nach wie vor und trifft 48%. Da habe ich auch eine Wette angenommen vom Andreas Weise vom Airball-Podcast. Der ist Clippers-Fan, hat gesagt, er wettet, dass die Clippers bis zum All-Star-Break den besten Rekord in der Liga haben. Da habe ich gesagt, ja, das ist so ein bisschen lauwarm, weil die hatten zu dem Zeitpunkt halt auch schon die meisten Siege in der Liga. Dann hat er gesagt, okay, er setzt noch drauf, dass Paul George und Kawhi Leonard immer noch 50-40-90 haben zum All-Star-Break. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, nehme ich an.
Du weißt, wie man verhandelt, ich merke schon.
Ja, also wenn der Einsatz ist, dass falls ich verliere, dass ich dann nochmal zu ihm im Podcast komme, dann ist es auch in Ordnung. Das würde ich wahrscheinlich so oder so machen. Das ist sehe ich dann auch alles als nicht so ernst an. Aber deine Wette, die war ja schon um einiges ballsier, also gewagter. Was hast du nochmal gesagt? Spurs auf 6.
Ja, man merkt, ich habe da heute schon selber nicht mehr dran geglaubt.
Ja, stimmt. Na gut, wir werden sehen. Und dann noch Rockets auf 8 bis Mitte Februar. Das ist gar nicht mehr so lang hin. Also mal sehen. Müssten sie jetzt so weitermachen, wie sie bisher aufgehört haben. Gut, sprechen wir noch über die Lakers. Was hältst du von denen aktuell?
Ja, also vorhin sollte gar kein Case gegen die Lakers sein. Ich muss doch sagen, die Lakers spielen eine verdammt starke Saison. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, das ist einfach genau das, was ich von dem Team erwartet habe. Also so wirklich überraschend kommt einfach nichts von dem, was dieses Team tut für mich. Also sie sind defensiv wahnsinnig stark. Auch Gasol gefällt mir da richtig gut. Ist statsmäßig ein bisschen unauffällig. Aber ich finde, er passt vor allem sehr gut zu der Starting Lineup. Also wenn er, LeBron und AD auf dem Feld stehen, haben die halt ein plus 16er Net-Rating. LeBron ist sicherlich in der erweiterten MVP-Diskussion Minimum drin. Das sieht auch wieder verdammt gut aus, was er da spielt. Ich würde tatsächlich ganz gerne Wesley Matthews mehr mit den Startern sehen. Also er spielt irgendwie nur 40% seiner Minuten mit LeBron. In denen läuft es eigentlich auch ganz gut für ihn. Im Rest ein bisschen weniger, weil er ist halt so dieser klassische Rollenspieler, der eigentlich nicht so viel tun sollte. Stattdessen könnte man sich vielleicht irgendwie überlegen, ob man Schröder wieder aus der Starting Five, ne? Also ich bin von dem seiner Saison jetzt nicht so unfassbar begeistert. Eine Usage im 34. Percentile, Points per Shot Attempt im 39. und Assist Percentage im 16. Percentile. Das ist alle eher so halbgar, obwohl er ja auch eigentlich wieder nur die dritte Option des Teams sein müsste. Also ich bin mal gespannt, wie die Rotation in den Playoffs aussieht, weil dann muss meiner Meinung nach auch die Minutenanzahl von Montrezl Harrell wieder ein bisschen runter, weil sie halt viel mit AD auf der 5 spielen werden. Und also das ist tatsächlich irgendwie der größte Faktor, über den ich bei den Lakers immer nachdenke. Ich belege mir bei den Lakers schon gar nicht mehr, wie spielen sie in der Regular Season, weil einfach, es ist sehr ähnlich von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Ich glaube, dass das Team mit einem der beiden besten Records die Saison beenden wird und dann in den Playoffs schmeißt Vogel wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Rotation um und dann schauen wir mal, wie der Kader wirklich aussieht.
Ja, das denke ich auch. Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Ich habe jetzt manche Sachen in der Regular Season nicht optimal aussehen, dass Vogel nicht zögern wird, in den Playoffs dann in bestimmten Matchups oder bestimmten Runden dann einfach die Lineup zu optimieren. Das hat er in den letzten Playoffs schon gezeigt. Und deswegen würde ich wieder davon ausgehen, ausgehen bei Schröder, ja, auch wenn er statistisch jetzt nicht so super effizient ist und so, ich glaube, ich finde es einfach wichtig für LeBron auch, dass er halt nicht, dass er ein bisschen Ballhandling einfach abgeben kann an einen anderen kompetenten Ballhändler, wenn wir es mal so nennen wollen. Und er einfach ein bisschen eine andere Rolle hat. Auch Gasol übernimmt ja relativ viel vom Passing und vom Playmaking und deswegen spielen die Lakers offensiv auch ein bisschen anders als in der letzten Saison. Wird ein bisschen mehr gecuttet, einfach weil mehr smarte Passer gleichzeitig auf dem Feld stehen. Und das hat halt schon seinen Wert, denke ich, wenn LeBron nicht die ganze Zeit den Ball nach vorne schleppen muss und so viel den Ball handeln muss. Und trotzdem liefert er ja wieder. Das hast du ja gerade auch schon angeschnitten. Und ich hatte ja auch schon nicht einen MVP-Case für ihn gemacht, aber einen Case dafür gemacht, dass ich ihn halt in der Top 2, Top 3 drin hatte. Ich sehe auch, dass man das nicht unbedingt so sehen muss. Und ich verstehe auch, dass man ihn jetzt nicht auf 1 sieht. Tue ich ja auch nicht. Ich denke nicht, dass er der Favorit ist, auch wenn er in den amerikanischen Medien da gerade wieder so ein bisschen hin gepusht wird.
Der Favorit, ihn zu gewinnen, ist ja traurigerweise tatsächlich gerade der Favorit darauf, genau, ihn verdient zu haben, ist ja nicht sagen.
Genau, das werden wir noch weiter beobachten. Sind ja erst 23 Spiele gespielt, jetzt im Fall von LeBron. Also die Saison geht noch ein Weilchen und da gibt es ja noch weitere Pots zu, definitiv. Okay, dann wäre es das für heute gewesen. Das Power-Ranking zur Western Conference. Jetzt natürlich mit dir als Gast auch wieder ein bisschen länger geworden. Ich glaube, wir sind jetzt von der Länge her wieder ungefähr da, wo wir letztes Mal waren. Also so 90 Minuten, 15 Teams. Manche natürlich ein bisschen ausführlicher als andere. Aber hat wieder riesen Spaß gemacht, auch wieder einiges mitgenommen. Ich hoffe, den Hörern geht's genauso. Also vielen Dank, Tobi, dass du hier deinen Freitagabend wieder geopfert hast.
Immer gerne.
Sehr schön. Die nächste Folge kommt dann höchstwahrscheinlich am Montag, Dienstag. Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen werde. In einem von beiden Folgen werde ich wahrscheinlich über die All-Stars sprechen, die ja dann jetzt auch ein Spiel spielen werden, wie es aussieht im All-Star-Break. Was hältst du eigentlich davon?
Grausam. Ich finde das
grausam.
Ich finde das eine absolute Vollkatastrophe. Ich weiß nicht, wie man das dieses Jahr tun kann. Also ich weiß nicht, wie, vor allem sie reden jetzt auch davon, irgendwie einen Dunk-Contest zu machen, einen Dreier-Contest. Ich weiß nicht, wie man Spieler aus 20 verschiedenen Teams an einem Wochenende an denselben Ort kann und sie dann zwei Tage später wieder zu ihren Teams zurückschickt. Also es wird mich nicht wundern, wenn man dann plötzlich irgendwie so eine Woche lang mal gar kein NBA-Spiel sieht, weil sie alle postponed werden müssen wegen Contract Trace. Also irgendwie, ich kann da nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt.
Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter, will ich jetzt nicht sagen. Das klingt irgendwie überheblich. Ich bin da zwiegespalten, sagen wir es mal so. Denn es kommt darauf an, wie es umgesetzt wird. Also wenn da halt wirklich alle Vorschriften rigoros eingehalten werden und es wird davor die ganze Zeit getestet und danach und so. Man hat ja jetzt gesehen, die NBA kann das auch durchziehen, wenn sie halt die Kontakte mit Leuten außerhalb des NBA-Circles wirklich massiv einschränken. Und das hat man halt am Anfang der Saison ein bisschen verpasst. Da durften ja einfach irgendwelche fremden Leute, sag ich jetzt mal, also Leute, die nichts mit der NBA zu tun haben, in die Hotelzimmer von den Spielern reinkommen und solche Späße. Und naja, dann war es halt
sagen wir Menschen und nicht Frauen.
Ich habe Menschen gesagt, ja.
Ja.
Irgendwelche Leute, ja, geschlechtsneutral, dürfen ins Hotel kommen und sich bei den Spielern aufhalten, sodass sie sich da hätten anstecken können. Und dann gab es auf einmal über 20 Fälle in der Liga. Wen wundert's? Und das hat man dann halt irgendwie eingeschränkt und jetzt hat man auf einmal null Fälle. Also ich halte es jetzt nicht für unmöglich, dass man das einfach sauber durchziehen kann. Und ich finde halt das Argument, ey, das ist nur ein Show-Event und warum braucht man das unbedingt? Das zieht nicht so richtig für mich, weil die NBA ist ein Show-Event an sich. Also dann kann man auch sagen, wieso brauchen wir 72 Spiele anstatt 50 oder so? Weißt du, es sind 22 Spiele mehr, die sind doch unnötig und die ganze Saison ist irgendwo unnötig.
Und dann hast du halt, die 72 Spiele gibt, weiß ja aber auch jeder. Die TV-Verträge halt über 72 Spiele.
Ja, klar. Also jetzt nicht mich auf einzelne Zahlen hier irgendwie festnageln oder sowas, aber die NBA an sich ist ein Show-Event und das ist halt ein Event mehr. Und klar, es ist irgendwie eine Spur problematischer, weil man da dann halt diese ganzen Dudes aus verschiedensten Teams zusammensucht. Und wenn dann da halt irgendwas ist, dann ist es halt doof, klar, oder halt auch doofer als sonst. Aber ich glaube, die NBA hat es halt mittlerweile erwiesenermaßen so im Griff, dass es innerhalb der NBA und innerhalb dieser Events eigentlich keine Ansteckung mehr gibt, dass es wenn halt von außen reinkommt. Und dann finde ich halt auch Vorschläge, wie es war ja auch vor ein paar Wochen, als es halt diese krassierenden Fälle da gab, gab es ja immer den Vorschlag, oh Gott, unterbrecht für 1-2 Wochen. Ja, aber was denkt ihr denn, was in diesen 1-2 Wochen passiert? Es ist ja mittlerweile wirklich schon mehr als deutlich geworden, dass Spieler, wenn sie sich nicht bei ihren Teams aufhalten, sich halt noch viel mehr anstecken. Und wenn die Spieler dann halt eine Woche frei haben und die dürfen ja dann auch sich in den USA und Puerto Rico und Virgin Islands und überall frei bewegen, Hawaii, die gehen dann irgendwo hin und an den Strand. Und glaubt ihr, das ist sicherer, als wenn die sich dann in dieser All-Star-Bubble da aufhalten? Also ich glaube nicht. Also ich sehe das nicht so kritisch. Für mich ist es keine Katastrophe. Es ist zwar irgendwo unnötig, aber einerseits was irgendwie zu erwarten, da hatte ich ja mit Nico auch schon hier bei der Answering Machine drüber gesprochen, dass wir jetzt nicht verwundert wären, wenn es irgendwie ein All-Star-Game gibt. Und dann gibt es halt diese Contests. Also ich glaube, bei diesen Contests, da ist die Ansteckungsgefahr jetzt wirklich nicht besonders groß. Ich glaube halt, dass unterm Strich die Ansteckungsgefahr beim All-Star-Game oder im All-Star-Break wahrscheinlich geringer ist, als wenn die Spieler halt nicht da sind und sich sonst irgendwo rumtreiben. Das ist mein Case. Also ich kann es jetzt nicht beweisen oder sowas, aber so ist ein bisschen mein Eindruck.
Es ist definitiv eine Möglichkeit, das ist schon richtig. Ich bin ja jetzt größtenteils sowieso nicht der Fan vom All-Star-Game, vielleicht ist das auch das Problem. Ich gucke mir das ja schon seit Jahren noch nie an.
Ey, das letztes Jahr war das richtig gut, muss ich echt sagen. Also
das letzte Viertel habe ich gesehen, das war okay.
Ja, genau. Also am Anfang, irgendwann im zweiten Viertel oder sowas, da war es schon wieder grenzwertig, wie in den meisten anderen All-Star-Games auch. Aber am Ende, da ging es wirklich ab. Also manche haben gesagt, das war so mit das Geilste, was sie abseits der Playoffs gesehen haben. Letztes Jahr, was NBA-Basketball angeht, Das ist schon nice, wenn dann halt wirklich absolute Stars ausschließlich auf dem Feld stehen und die wollen dann wirklich gewinnen oder verteidigen auf einmal auch und so. Das ist schon cool. Aber es ist ja noch gar nicht klar, ob sie dann Elam Ending geben wird. Und ich bin halt auch gespannt. Also LeBron war jetzt überhaupt nicht amused. Der hat auch gesagt, er versteht überhaupt nicht, wieso dieses Spiel gemacht wird. Er hat keinen Bock. Er wird da sein, aber nur körperlich und nicht mental.
Ich fand die Aussage auch schon wieder ein bisschen merkwürdig, weil das ist mit der Spielergewerkschaft verhandelt worden. Und er hat doch genug Freunde in der Spielergewerkschaft, um das
Zweitens die Frage, ich weiß nicht, wieso wir das spielen. Also aus demselben Grund, wieso die Regular-Season-Spiele gemacht werden. ganz ehrlich. Aber ich, wenn dann halt irgendwie mehrere Spieler das so sehen wie LeBron und dann haben die da gar keinen Bock und dann gehen die hin und dann spielen die da und dann wird das auch kein Produkt, das irgendwie besonders sehenswert ist. Ist dann natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, dass die Spieler da keinen Bock drauf haben. LeBron hat auch gesagt, er hat sich halt schon darauf eingestellt, da 5 Tage frei zu haben. Kann ich alles nachvollziehen. Aber wieso das jetzt gemacht wird, ist halt auch irgendwie klar. Es geht im Endeffekt immer irgendwie ums Geld und irgendwo muss halt herkommen, dass die ihre ganzen Millionen natürlich dann auch im Endeffekt auf dem Konto haben. Na gut.
Gutes Schlusswort.
Ja, das jetzt noch als Bonus-Content hier am Ende von Folge 250. Vielen Dank auch an alle Hörer, die sich hier die 250 Folgen schon gegeben haben und natürlich auch an die jetzt kürzlich dazugekommen sind, auf weitere 250 Folgen, wenn es so weitergeht mit dem Steady-Support. Ich hatte ja gestern die ganzen Shoutouts da rausgehauen. 17 neue Supporter innerhalb von einer Woche ist absoluter Rekord. Dann wird es auch weitere 250 Folgen geben, aber da müssen wir erstmal noch hinkommen. Danke an jegliche Art der Unterstützung. Danke auch an Stellar Maps fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
Ciao.